Hallo und herzlich willkommen zum Check 24 Doppelpass 28. Spieltag. Unter der Woche war ja Champions League. Gestern dann der Kampf um die Königsklasse für die nächste Saison. Im Abendspiel hält Borussia Dortmund den Druck. Stand gewinnt in Stuttgart mit 3:2. Die jungen Wilden haben es gerichtet, allen voran Ansgar Knauf mit seinem ersten Bundesligator. Das war auch dringend notwendig. Denn Eintracht Frankfurt weiter im Höhenflug. Bärenstarke Leistung, ein richtig spektakuläres Spiel gestern. Am Ende ein 4:3-Sieg gegen den Tabellendritten und immer noch 7 Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Ganz anders die Stimmung hier in München. Der Machtkampf zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand. Man kann es, glaube ich, auch als Eiszeit titulieren. Die große Frage ist, wie geht das am Ende der Saison aus und was sind die sportlichen Auswirkungen? Unter der Woche das 2:3 in der Champions League gegen Paris und gestern auch nur ein mageres 1:1 gegen Union Berlin. Den kann man gratulieren. 40 Punkte in der zweiten Saison, Klassenerhalt gesichert. Jetzt kommt noch der Angriff auf Europa. Sehr zur Freude des Geschäftsführers, Profifußball Oliver Runert. Oliver, herzlich willkommen. Hast gerade geschluckt, weil ich Europa gesagt habe? Oder?
Ja, da muss ich ein bisschen schlucken, aber ich habe es übernommen.
War gestern mehr drin?
Eigentlich nicht. Am Ende war es ein 1:1, das gerecht war und von daher fand ich am Ende gerecht war und von daher war es für uns gut.
Mhm. Er war Trainer beim VfB Stuttgart und bei RB Leipzig, Alexander Zorniger. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Herzlich willkommen. Sie ist freie Journalistin, Autorin und hat einen Podcast bei Sport1. Mara Pfeiffer. Mara, hallo.
Hi, guten Morgen.
Und der Fußballchef vom SED ist auch da, Ralf Duri. Ralf, herzlich willkommen.
Morgen.
Und unser Sport1-Experte, Marcel Reif. Marcelo.
Morgen.
So, und Sie kennen das schon an dieser Stelle, wie immer ein frisches Getränk, eisgekühlt, alkoholfrei. Und Laura und ich haben gesagt, wir machen mal so ein bisschen Partnerlook.
Partnerlook, ja,
so, warum nicht? Farblich, guck mal. Wir beide heute in Blau. Schön, dass du da bist.
Ja, schön hier zu sein wieder an diesem Sonntag. Und der FC Bayern München, der wird uns natürlich beschäftigen. Thomas hat es gerade schon eingangs gesagt. Also von Burgfrieden war ja vor 3,5 Wochen mal die Rede. Merkt man allerdings nicht zwischen Hasan Salihamidžić und dem Trainer Hansi Flick. Und deswegen beschäftigen wir uns natürlich auch mit dieser Thematik und schauen so ein bisschen voraus auf den Sommer. Denn da stellt sich eben die Frage, geht es mit beiden weiter? Geht es nur mit einem weiter? Mit wem geht es überhaupt weiter? Das ist alles eben die Frage der Woche. Sie dürfen abstimmen auf sport1.de. Klicken Sie sich da mal rein. Insgesamt 4 Möglichkeiten, die es da zur Auswahl gibt. Momentan sehr eindeutiges Ergebnis, muss man sagen. 84% von Ihnen zu Hause sagen, dass Hasan Salihamidžić am Ende der Saison eben gehen muss. Mal gucken, was sich da im Verlauf der Sendung noch alles tut. Sie können uns auch wie immer anrufen. 01379 011 011, die Telefonnummer.
Danke, Laura. Dann gehen wir mal direkt an die Sebener Straße. Unser Chefreporter ist vor Ort, Florian Plettenberg. Guten Morgen, Pletti.
Guten Morgen in die Runde, hallo.
Der Konflikt zwischen Hansi und Hasan, du warst gestern im Stadion. Hast du eine Art Annäherung spüren können oder sehen können?
Ehrlicherweise nein. Es wirkte immer noch sehr distanziert, das Verhältnis der beiden. Ich möchte sagen, unterkühlt. Das hat man auch bei dem Tor gemerkt. Wenn ich das richtig beobachtet habe, hat es ja jetzt auch keinen enthusiastischen Jubel der beiden miteinander gegeben, sondern man hat eher aneinander vorbeigeguckt. Aber ich muss ehrlich sagen, das hat mich jetzt auch nicht überrascht, denn ja, es gab den öffentlichen Burgfrieden, aber seitdem ist wieder so viel passiert. Dieses Verhältnis ist meiner Meinung nach nicht mehr zu retten und von daher ist das sicherlich auch ein Indiz gewesen, dass die beiden auf Distanz sind und das eben auch weiterhin bleiben werden.
Für uns vor Ort, wir diskutieren das Thema natürlich jetzt ganz ausführlich. Du hast es angesprochen, der Burgfrieden zwischen Hansi Flick und Hasan Salihamidžić, der vor 2 Wochen vollmundig verkündet wurde, ist so brüchig, dass der Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge ein Machtwort sprechen musste. Er sagt, der Streit zwischen Trainer und Sportvorstand müsse augenblicklich aufhören. Wörtlich sogar, dieses Thema muss ein Ende haben. Und genau das passiert eben nicht. So schaut's aus.
So schaut's aus, wird präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Der Eiertanz geht weiter. Hansi Flick vermeidet immer noch ein klares Bekenntnis zum FC Bayern.
Ich hab mit dem wirklich keine Lust mehr.
Mit dem heißt mit dem Thema. Und man fragt sich, wie viel Lust er noch auf seinen Vorgesetzten hat. Arbeiten Flick und Salihamidžić jetzt miteinander, gegeneinander oder einfach nur nebeneinander?
Nächste Frage.
So schaut's aus. Vergleichen wir mal die beiden Streithähne. Hier der Trippelsieger Flick, der 2019 aus einem kriselnden Kader in Rekordzeit einen Champions-League-Sieger geformt hat.
Wir hatten, glaube ich, letztes Jahr eine Mannschaft, die die qualitativ, ich glaube, das weiß jeder, wird auch jeder so mir zustimmen, qualitativ besser war als diese Mannschaft dieses Jahr.
Weil der zuständige Sportvorstand Salihamidzic die Qualität dieses Kaders nicht halten konnte. Im Gegenteil, wie Lothar Matthäus unterstreicht. Costa, Sarroca, das sind keine Bayern-München-Spieler. Und deswegen lässt Flick sie auch so gut wie gar nicht spielen. Stimmt's?
Nächste Frage.
So schaut's aus. Salihamidzic lässt dafür Flick so gut wie gar nicht beim Transfer-Monopoly mitspielen. Hansi wollte Havertz oder Werner. Brazzo holte Sané. Hansi wollte Perisic und Thiago behalten. Brazzo nicht. Hansi wollte einen starken Außenverteidiger. Brazzo holte Bounassar, der hier sogar gegen Bielefeld überfordert wirkte. Hansi wollte mit Boateng verlängern, Brazzo nicht. Wie sehr nervt das einen Trainer?
Nächste Frage.
So schaut's aus. Man fragt sich natürlich, warum ein Machtkampf zwischen einem überragenden Trainer und einem, sagen wir mal, durchschnittlichen Manager überhaupt so hochkochen kann und nicht schon längst zugunsten von Flick entschieden ist. Ganz einfach, weil Brazzo-Befürworter Hoeneß natürlich nicht zugeben will, dass dessen Beförderung zum Sportvorstand vielleicht doch ein Fehlgriff war, oder?
Nächste Frage.
Stefan Effenberg ist jedenfalls sicher, Flick oder Salihamidzic, nur einer kann bleiben, einer muss gehen. Aber wer?
Nächste Frage.
So schaut's aus.
So schaut's aus wurde präsentiert von Hylocare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
Marcel, was ist da los zwischen den beiden?
Ich denke, das Ganze muss man dann doch mal auch von außen versachlichen. Es ist nicht der Streit zwischen zwei Männern, zwei Typen, die nicht irgendwie miteinander können. Das gibt es ja im Leben manchmal. Vorhin fiel das Wort Machtkampf. Ich glaube ja, es ist ein Kampf um die Macht und um Hierarchien. Also in England gibt es ja dieses Manager-Modell. Da ist der Trainer auch gleichzeitig Sportdirektor, mehr oder weniger. Und ist der allein Entscheidende. Dieses Modell haben wir aber nicht. Das haben auch die Bayern nicht. Das hatten sie nie, sondern sie hatten immer einen Sportdirektor. Das ist der Leitendere von zwei leitenden Angestellten des Clubs. Und die Hierarchie ist eigentlich klar. Salihamidzic ist Sportdirektor, der bleibt. Trainer kommen und gehen. Und jetzt unterstellen
dafür musst du gleich zahlen übrigens.
Beim DFB, ja, gern. Beim DFB suchen sie einen Trainer. Ja. Der kann doch auch ein Trainer wie Flick jetzt mal ohne diese ganzen Streitereien mal auf den Gedanken kommen, du, pass auf, ich habe mit denen 6 Dinger geholt, mehr kann ich nicht. Ach, weißt du was, ich gehe zum DFB. Mhm. Völlig entspannt, ohne diese ganzen Streitereien. Das, was jetzt da passiert, deswegen ein Burgfrieden, das ist alles Schwachsinn. Ehrlich, seid's mir nicht böse. Also jetzt vertragen wir uns wieder, sondern du musst irgendwann mal klären, Hansi, hör
aber
zu.
Kann man sich nicht zusammenreißen?
Wir werden das nicht ändern. Du wirst akzeptieren müssen, dass der Sportdirektor über dir ist und du wirst akzeptieren müssen, dass gegen dich werden wir keine Spieler holen. Die Frage wird ja auch sein, und das werden wir nie letztlich klären können. Wie viel wusste er, wie eingebunden war er? Lass mich zu einem Satz nur noch schnell, dann haben wir das weg.
Nein, ist gut.
Also Thiago wollte weg. Schluss. Alaba will weg. War geklärt. Mehr Geld? Nein, wollen sie nicht, die Bayern. Will der Club nicht. Das ist nicht nur Salihamidzic, sondern der tut ja auch nur das, was im Club dann auch besprochen ist. Und sie sind mit vielen, vielen Millionen im Minus. Selbst die großen heiligen Bayern haben coronamäßig einiges nachzuholen. Perisic hätte richtig Geld gekostet, aber Sané wollte man haben, alle. Also Perisic. Wen haben wir noch gehabt? Habe ich wen vergessen noch beim Wecker? Coutinho war ja, also genau. Da. Coutinho jetzt im Nachhinein wird Coutinho jeden Tag besser. Als er hier war, haben wir jede Woche geguckt, haben gesagt, Mensch, wenn der endlich das bringen würde, was er kann, dann wäre das doch eine Nummer, mit der könnte man, Thiago geht, vielleicht könnte sich was ergeben. Nein, war nicht. Am Ende hat hier niemand bittere Tränen vergossen, als Coutinho ging. Havertz wollte Flick haben. Havertz hat gekostet, fragt mal bei Chelsea nach. Werner wäre auch lustig gewesen. Ja, ist ja in Ordnung. Das alles zusammengenommen, was sich Herr Abramowitsch leisten kann, konnten und wollten sich die Bayern nicht leisten. Deswegen entscheidend ist doch, ist hier ohne Wissen von Flick gegen ihn von Salihamidžić gehandelt worden oder wussten beide, was sie tun?
Was glaubst du denn?
Bitte?
Was glaubst du denn?
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Salihamidžić losgezogen ist und gesagt hat, ich hole jetzt den und den und den. Und du wirst schon sehen, was du dann auf dem, komm morgen zum Training, da siehst du, wer da ist. Mhm. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dass dann ein Rocker, ein Saar nicht so performen und nicht die Qualität offenbar mitbringen, das ist das Risiko im Transferbereich. Du setzt auf einen, und das hat ja Salihamidžić nicht gemacht, um Flick zu schaden. Das ist ja, das ist ja irre.
Ich bin total dabei, wenn man allerdings sieht, jetzt nur mal die Personalie zum Beispiel Bonassar, ja, der ist 29, der Junge war 28, als man geholt hat. Finanziell war es wohl im gleichen Bereich wie in Henrichs. Da muss ich dann natürlich schon sagen, wer hat die Entscheidung da drauf, im Nachhinein. Ja. Ja, das ist ja das Gute, dass wir hier immer sitzen und im Nachhinein quatschen können.
Klar.
Aber es gab schon ein paar Entscheidungen. Ich war in einer glücklichen Lage, mit 27 in Bammental, mit dem SV Bonland gegen Bammental zu spielen. Trainer damals Hansi Flick. Der war nicht anders.
Okay.
Der war, hast schon gedacht, in welche Richtung geht es jetzt?
Ja,
der war nicht
das wusste anders, ich nicht.
Jetzt auch außen. Also Hansi ist ein hochgradig, eigentlich integrer Mensch und auch ein ruhiger Mensch. Aber es ist ja auch klar, wenn der Junge 6 Titel holt, dann geht er nicht mehr jeden Morgen auf die Geschäftsstelle und sagt, vielen Dank übrigens, nur, dass er mich zum Cheftrainer gemacht hat. Mhm. Ja, sondern der will auch eingreifen, weil er genau sieht, in allererster Linie, wenn Dinge nachher nicht funktionieren, dann greift man nicht erstmal Salihamidžić an, dann greift man nicht erstmal Rummenigge an, ja, sondern dann kriegt der Trainer die Fragen. Ja. Jetzt in letzter Zeit, ich finde es halt schon, das ist irgendwie Bayern, FC Hollywood typisch, FC Bayern untypisch in der letzten Zeit. Dass man sagt, Rummenigge äußert sich über die Medien. Hansi äußert sich über die Medien, Salihamidžić äußert sich über die Medien, stellt sich hin und sagt vor dem Champions League-Spiel, weiß ja jeder, dass wir gut miteinander können. Ja, also ich glaube, das ist das Einzige, was jeder weiß, dass es offensichtlich nicht so der Fall ist. Und dann ist es halt, dann frage ich mich, warum dann Rummenigge vielleicht nicht sagt, morgen früh, 8.30 Uhr vor dem Training, Termin bei mir und jetzt mal Klappe. Ja? Alle.
Warum wird Hansi Flick nicht gehört?
So viele Themen, ich habe erstmal spannend zugehört. Nein, er wird gehört und man muss das natürlich auch mal sagen, Hansi Flick agiert ja in den letzten Wochen aus einer absoluten Position der Stärke heraus. Ihr habt es angesprochen, 6 Titel hat er geholt, er hat diese Mannschaft wiederbelebt und er weiß natürlich, dass er sich auch erlauben kann, Neuzugänge zu fordern, auch intern Klartext zu sprechen. Hansi Flick ist kein Ja-Sager, das ist schon einer, der intern auf den Tisch haut und das gefällt natürlich nicht jedem. Aber auch Thema Transfers, es ist jetzt nicht so, dass Hasan Salihamidžić auf transfermarkt.de gibt einen Spieler ein, ruft den an und verpflichtet den. Also da gibt es Kommunikation, da gibt es Absprachen, da gibt es Rücksprachen, aber die finale Entscheidung, die obliegt eben Hasan Salihamidžić als Sportvorstand, als Kaderverantwortlicher, der natürlich auch eng mit Chefscout Marco Neppe zusammenarbeitet. Und da kommt eben Flick ins Spiel. Der wünscht sich ein Vetorecht, das hat er aber nicht bekommen. Weil der Verein natürlich sagt, eine Trainerposten ist vielleicht eher eine temporäre Geschichte. Der Umbruch ist auf 5, 6 oder 7 oder 8 Jahre ausgelegt. Und man sieht natürlich jetzt, Hansi Flick ist möglicherweise in der nächsten Saison nicht mehr Bayern-Trainer. Das heißt, man muss ja die Personalplanung unabhängig eigentlich vom Trainer treffen. Und das ist eben geschehen.
Ist das Verhältnis denn noch zu Kitten aus deiner Sicht?
Nein. Das ist, oder besser gesagt, bleibe dabei, es bleibt eben auf Eiszeitmodus. Und deswegen bin ich ganz bei Stefan Effenberg. Ich gehe davon aus, dass es nicht mit beiden in der kommenden Saison weitergeht. Ich habe auch heute Morgen nochmal telefoniert. Und wenn man sich jetzt so intern umhört, man hört eher Wunschvorstellungen. Sprich, man wünscht sich im besten Fall, dass mit beiden es auch nächste Saison weitergeht. Aber niemand kann sagen, es wird mit beiden weitergehen. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, der sich jetzt so eingetrichtert hat in den letzten Tagen und Wochen. Salihamidžić und Flick haben beide Vertrag bis 2023. Also einer müsste eventuell früher oder freiwillig rausgehen oder möglicherweise müsste dann der Vertrag aufgelöst werden. Aber nein, ich bleibe dabei, mit beiden wird es nicht in die kommende Saison gehen.
Alex, du wolltest...
Ja, totales Verständnis für die Aussage auch mit dem der Verein. Das wird ja der Herr Runert noch genauer ausführen können.
Wir fragen
trifft noch die Entscheidung. Aber ich habe es in meiner Zeit noch nie erlebt, dass mir der Verein gesagt hat, übrigens, die Neuzugänge, für die sorgen nur wir. Weil du musst ja jeden Tag mit ihnen zusammenarbeiten. Mhm. Wenn es dann die Situation ist, dass der Trainer sagt, ich möchte den, ja, wie damals Guardiola, den und keinen anderen Thiago, und der Verein sagt, in der Zeit unmöglich, ja, dann ist es so. Aber ich habe es noch nicht erlebt, dass der Verein sagt, und der Spieler kommt her, und der Trainer sagt, nee, kommt nicht her. Weil du musst ja auch sagen, die Namen, die jetzt aufgezählt worden sind, wenn Lothar Matthäus sagt, das ist kein Bayern-Spieler, dann hat es schon ein gewisses Gewicht. Ja. Und so in den Spielen, die ich gesehen habe, waren das nicht, der Bounassar hat ja sicherlich eine Qualität, aber du hast immer das Gefühl, das ist jetzt nicht die Qualität, die eigentlich sonst auf dem Platz steht. Also ich finde, man kann nicht einfach sagen, der Trainer ist austauschbar, sondern jetzt gerade eben ist er da und jetzt muss ich ihn auch mit einbeziehen in irgendwelche Transferaktivitäten. Aber Alex,
können wir denn unterstellen, dass Salihamidžić das so gemacht hat? Also ich kann es mir nicht vorstellen. Beim besten, wirklich bei allerbestem Willen. Zumal sie ja im Flow waren, der Kollege Flick und die Mannschaft. Also der hatte schon, der ist ja nicht als kleiner Schulbub da reingerauscht. Und wenn er reingerauscht ist als Schulbub, hat er sich als Musterschüler entwickelt, Woche für Woche mehr. Also ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Salihamidžić losgezogen ist, hat Spieler geholt und gesagt, komm mal morgen zum Training, du siehst schon, wer dann da ist. Beim besten Willen nicht.
Marcel,
und dann ist das nicht sauber gespielt. Sorry.
Ich fand am Freitag bemerkenswert die Pressekonferenz, wo der Hansi halt sagte, die Mannschaft, die ich jetzt zur Verfügung habe, ist einfach schwächer als die in der vergangenen Saison. Und das nehme ich ihm da auch durchaus ab.
Absolut, das ist so. Er lässt sich ja auch nicht spielen, im Prinzip. Bis auf Schubomoteng, die muss er jetzt spielen lassen.
Das ist eine Aussage in die Richtung.
Oder? Genau. Das ist auf jeden Fall eine Aussage, absolut. Die in Richtung Brazzo halt zu interpretieren ist. Auf jeden Fall.
Ja. Wenn es denn so stimmt, ist es bemerkenswert. Wenn es nicht stimmt, ist es auch bemerkenswert. Denn dann ist das eine Unterstellung, die finde ich schon massiv.
Also er hat schon einiges gesagt. Mara, wir hören uns mal an, was Hansi Flick gesagt hat. Stichwort Störfeuer.
Die Dinge, die ansonsten reingetragen werden, ich weiß es, das ist natürlich auch im Vorfeld auch von mir ein bisschen auch gewesen, wo ich auch einen Teilschuld dabei habe. Aber seit ich gesagt habe, wir vergessen alles und wir gehen jetzt fokussiert in die Zukunft, bin ich derjenige, der, wo ich auch sagen kann, ich versuche, das Ganze so zu lösen oder auch so zusammenzuarbeiten, dass es im Sinne des Vereins ist. Und alles andere, was ansonsten an Störfeuer kommt, das kommt nicht von mir. Da will ich mich auch nichts dazu mehr äußern, auch in Zukunft nicht mehr. Wirklich jetzt halt.
So, Mara.
Ich muss ehrlich gesagt immer ein bisschen lachen, also weil zwei entscheidende Sachen bei dem, was er jetzt gerade gesagt hat. Das eine ist tatsächlich der Punkt mit dem Reingetragen. Wie viel von dem, wenn man jetzt wirklich also von einem riesigen Konflikt und so weiter spricht, findet hinter den Kulissen tatsächlich auch so statt, weil jetzt mal rein die Tatsache, dass Leute in einem beruflichen Arbeitsumfeld Schwierigkeiten miteinander haben, das gibt's nun mal. Also nicht alle Menschen kommen gleich gut miteinander aus und manchmal müssen Dinge sich einruckeln und da werden auch Diskussionen geführt. Die Frage ist, wie viel von diesem Aufgeblasenen passiert tatsächlich auch drin und wie viel wird eben reingetragen? Das ist das eine. Und das andere ist, das ist schon, finde ich, was da gerade passiert, mal wieder ein Beispiel dafür, wie abgehoben letztlich Profifußball häufig passiert, weil wenn man es auf irgendeinen anderen Bereich überträgt und leitende Mitarbeiter von einem Unternehmen würden in der Öffentlichkeit so Themen austragen, dann würde das schlicht nicht funktionieren. Also da würden ganz schnell Stecker gezogen. Und ich würde erwarten, als jemand, der das von außen betrachtet, dass irgendwo da drinnen mal eine Hierarchie gefunden werden muss, wo gesagt wird, diese Themen werden nicht mehr nach draußen getragen. Also ehrlich gesagt finde ich es ja schon einen guten Ansatz, dass Hansi Flick mittlerweile auf bestimmte Fragen nicht mehr antwortet. Natürlich kann man immer sagen, es gibt von außen das Interesse, aber es muss doch von innen das Interesse geben, den Verein zu schützen gegen gewisse Themen auch. Und ich finde, es muss an einen Punkt jetzt mal geraten, wo einfach diese Themen nicht mehr öffentlich diskutiert werden. Von den Leuten, die im Verein sind natürlich.
Es kommt natürlich immer,
wenn du aber den Verdacht kriegen
kannst, immer wieder hoch,
auch von innen, dass der eine ist der Mann von Rummenigge und der andere ist der Mann von Hoeneß. Und die Nummer schien ja, als Uli Hoeneß sich an den Tegernsee vermeintlich zurückzog, erledigt. Dieses, kriegst du den, krieg ich den, das ist deiner, das ist meiner. Wenn du dann aber hörst, Uli Hoeneß geht bei RTL ins Studio und watscht öffentlich einen Spieler ab wie Boateng. Man hätte auch sagen können, der ist verletzungsanfällig, das soll sich der Löw mal in Ruhe angucken mit dem. Nein, das ist kein Spieler für die Nationalmannschaft.
Der anderthalb Wochen später aber auch nicht verlängert wird beim FC Bayern.
So, ja, also da denkst
was
du,
aber schon feststanden hat.
Wo, siehst du, deswegen, es kommt nicht nur von außen, sondern nee. Du hast ja den Eindruck. Nein,
aber deswegen sage ich ja, das Zweite ist, von drinnen muss sich mal jemand hinstellen und muss sagen, haltet jetzt gefälligst die Klappe. Das wird nach draußen nicht mehr diskutiert. Wir äußern uns zu diesen Themen
aber
nicht
dann
mehr.
Dann müsste ja Rummenigge sagen, du hältst die Klappe. Und dann
sagt bei Bayern nicht ganz so einfach, kann ich euch nur sagen.
Und es gibt schon ganz viele politische Interessen, auch beim FC Bayern. Und man muss natürlich auch sagen, es wird immer wieder der Vergleich zwischen Wirtschaft und Profifußball. Mhm. Großer Vorteil bei Wirtschaft ist, dass nicht jeden Tag fünf Kamerateams dastehen und wissen wollen, was da eigentlich passiert und auch noch hintenrum bohren. Und dann hast du von 28 Spielern im Kader, hast du 18 Unzufriedene, die haben wieder einen Berater und die kommen ja an alles dann ran. Also das ist immer so ein bisschen die Ungleichmäßigkeit, die ich dann sehe. Aber
wenn ich gar nicht mehr jemanden habe, der ein Machtwort sprechen kann, dann habe ich auch ein Problem.
Korrekt. Dann ist das kein gut geführter Verein und das Bild liefert gerade der FC Bayern also exemplarisch ab. So nach außen, dieses Bild, was die abgeben, ist jämmerlich. Kommunikationsdinge mit Boateng, die Nummer vor dem Spiel gegen Paris. Also wenn's wir ehrlich, du, wenn das Thema ist, was du öffentlich klar machen musst, der wird übrigens nicht verlängern, da denkst du zu Hause... Hallo?
Das Komische ist ja, dass du das normalerweise hast, wenn die auf dem sechsten Platz stehen und in der Gruppenphase von der Champions League ausscheiden.
Raus
sind, die sind immer nur höchst erfolgreich, unter normalen Umständen auch besser gegen Paris Saint-Germain jetzt. Und dann fliegst du halt mal am
DFB. Haben ja auch nicht schlecht gespielt, wie du es dann sagst. Ne?
Ja. Also das finde ich auch das Komische. Lass
mich da draufsetzen. Wenn die am Dienstag, und das steht nicht im Buch, dass sie das gewinnen müssen. Ja, wenn sie alle ihre Chancen genutzt hätten, alles konjunktiv. Die fahren nach Paris und so wie Mbappé spielt und Neymar, wirst du drei Tore wahrscheinlich schießen müssen. Das steht nicht im Buch, dass das gesichert ist.
Ja.
Wenn die am Dienstagabend abschmieren und raus sind aus der Champions League, dann kriegst du einen Wundschmerz, der wird uns am Donnerstag und bis Ende der Woche beschäftigen. Da gebe ich euch Brief und Siegel. Da eskaliert das Ganze nochmal eine Nummer weiter. Wenn nicht von oben irgendwann mal gesagt wird, so, jetzt ist hier mal Wirtschaftsunternehmen mit leitenden Angestellten, mit Hierarchien. Ich sage das und dann höre ich hier nichts mehr. Die Hoffnung allerdings...
So, Oliver hat jetzt lange genug zugehört. Wie ist das bei euch? Die Kommunikation zwischen dir, zwischen dem Trainer.
Naja, also erstmal ist es natürlich schon immer auch klar, dass es von außen logischerweise betrachtet wird. Wir wissen nicht, was intern geht oder was intern nicht geht, sondern wir nehmen das wahr, was uns im Endeffekt auch transportiert wird. Und ich glaube, es ist ganz entscheidend auch zu sagen, dass eine Hierarchie in jedem Club logischerweise herrscht. Und ich muss schon dazu sagen, auch anders als eben dargestellt, natürlich ist ein Club auch dafür verantwortlich, was für ein Kader da ist und nicht ausschließlich ein Trainer. Und es kann auch nicht sein, dass ein Club sich damit im Grunde genommen, ich sag mal, arrangiert zu sagen, der Trainer bestimmt, wie die Mannschaft letzten Endes zusammengestellt wird. Das kann der Trainer nicht. Der Trainer kann selbstverständlich dazu seine Meinung mit abgeben und auch involviert werden in die Geschichte. Aber ein Verein entscheidet über das Budget, über die Möglichkeiten und natürlich auch darüber, ja, wie man diesen Kader für die nächsten Jahre aufstellt. Und natürlich ist ein Trainer temporär. Aber wenn ein Trainer 6 Titel in einer Saison holt, dazu wirklich alles abräumt, selbstverständlich ist doch klar, dass seine eigene Wahrnehmung auch im Club bei den Spielern eine andere wird. Das ist doch vollkommen nachvollziehbar. Fakt ist aber auch, und da gebe ich Marcel Reif durchaus recht, die Woche wird schon entscheidend sein und auch wichtig sein, weil am Ende ist es so, dass Bayern im Augenblick 5 Punkte Vorsprung hat in der Bundesliga, dass jetzt die Champions League eine ganz, ganz wichtige Thematik ansteht und am Ende ist man im DFB-Pokal ausgeschieden und es wird dann halt möglicherweise, wenn es in Paris nicht reichen sollte, nur noch in Anführungszeichen um einen Titel gehen und dann wird man sicherlich auch diese Diskussion weiterführen.
Wie ist das bei Union zum Beispiel, wenn Sie einen Spieler im Auge haben, das wird doch mit Sicherheit mit Urs Fischer auch abgesprochen, dass es im beiderseitigen Einvernehmen, dass eine Verpflichtung gemacht wird oder nicht gemacht wird.
Nein, das gibt nicht ein beiderseitiges Einvernehmen, sondern es gibt eine Entscheidung am Ende, die wir treffen müssen, ob wir die können oder nicht. Urs Fischer hätte, und das ist vollkommen legitim, ja, Urs Fischer hätte ganz andere Vorstellungen an Spielern, die er gerne hätte. Das ist doch vollkommen klar.
Wie Hansi Flick scheinbar auch, ja, ne?
Oder? Und das ist normal und deswegen musst du dich miteinander natürlich besprechen. Ich hole auch keinen Spieler, ja, wo der Trainer sagt, der natürlich auch entscheidend ist, da hast du recht, vollkommen klar, ja, mit dem er arbeiten muss, der ist für uns gar nichts. Aber, noch einmal, eine Vereinsentwicklung geht nicht über eine Saison, sondern du musst planen über einen längeren Zeitraum.
Gut, wir machen eine kurze Pause. Gleich geht's weiter. Haben noch viel zu besprechen, wie der Machtkampf hier in München ausgeht. Union haben wir auch noch. Und dann noch die Champions League. Alles gleich bei uns im Check 24 Doppelpass. So, weiter geht's mit dem Check 24 Doppelpass. 28. Spieltag, aber viel interessanter oder auch sehr interessant eben auch der Machtkampf zwischen dem Trainer und dem Sportvorstand vom FC Bayern. Wir haben die Frage dazu gestellt oder ne, die Abstimmung, Laura.
Genau.
Wie ist das Zwischenergebnis?
Wer
momentan
muss gehen? Das war die provokante Frage bei uns bei der Frage der Woche. Ich habe mich im Netz ein bisschen umgeschaut. Das ist relativ eindeutig, muss man sagen. Salihamidžić ist in fast allen Aufgaben gescheitert. Beim FC Bayern können die Gesellen Rummenigge und Flick gar nicht so schnell nachbessern, wie der Lehrling Brazzo Fuscht. Also das ist schon eher ein sehr hartes Urteil. Dann hier ganz einfach, Flick muss gehen, damit er die Nationalmannschaft übernehmen kann. Brazzo muss bleiben, damit die Bundesliga in den nächsten Jahren wieder spannend wird. Also auch wird da negativ gegen Salihamidžić geschossen. Und auch wenn man sich das Ergebnis anschaut beim Voting, 84% ist es dabei geblieben, sagen, dass Salihamidžić am Ende der Saison gehen muss. 7% sagt, keiner muss gehen, beide bleiben. 5% nur Flick muss gehen. Und 4 sagen, beide müssen gehen. Also ich glaube, wir haben selten ein so eindeutiges Ergebnis bei der Frage der Woche.
So, unser Chefreporter ist uns noch zugeschaltet von der Sebener Straße, Florian Plettenberg. Was wollen denn die Bosse, Pletti?
Die wollen am allerliebsten Ruhe, Erfolg und im allerbesten Fall mit Salihamidžić und mit Hansi Flick weitermachen. Aber sie wissen natürlich auch, dass ihnen das Ding momentan so ein bisschen entgleitet und vor allen Dingen öffentlich. Und das habt ihr ja eben schon total richtig auch besprochen. Die Kommunikation ist derzeit das allergrößte Problem im Verein. Und Marcel Reif wird es wissen, dass die Kommunikation, ja, es ist einfach auch schwierig. Jeder kocht so ein bisschen sein eigenes Süppchen. Um Hasan Salihamidžić schwört nochmal ein eigener Mitarbeiter rum. Dann hat Rummenigge sicherlich jemanden, der ihm eher zugewendet ist. Hansi Flick ist so eher alleine unterwegs, dann unterstützt Hoeneß noch Salihamidžić. Also ja, es hat den Versuch gegeben, dass man eine einheitliche Kommunikationsstrategie findet, um zu sagen, das kommunizieren wir jetzt nach draußen und das ist dann Stand der Dinge. Aber es hat nicht geklappt. Und das ist etwas, was auch in der Führungsetage sehr kritisch gesehen wird. Und man sieht es auch kritisch, dass eben Hansi Flick sich bislang nicht vehement für die Bayern artikuliert bzw. ausgesprochen hat. Das ist ein Fakt, er hat es sich offen gehalten und ebenso kritisch wird es gesehen, dass er natürlich jetzt auch mit diesem Monolog vor der Pressekonferenz gegen Paris, dass er da eben auch jetzt wieder so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, er hat Nebensätze gewählt, die natürlich wieder Raum zur Spekulation ja, herbeigeführt haben. Und das ist etwas, das wird auch die nächsten Wochen den FC Bayern beschäftigen. Und ich bin da ganz bei euch. Bleibt jetzt dieser sportliche Erfolg aus, kommt das Ausscheiden hinzu, dann wird es echt interessant, weil ich habe es gesagt, Hansi Flick hat bislang aus einer Stärke der oder aus der Position der Stärke heraus agiert. Wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, ist dieses Mosaik weg. Also man muss tunlichst wirklich jetzt daran arbeiten, dass man da eine gleiche Sprache spricht, weil sonst wird es die Bayern weiterhin beschäftigen.
Hast du das Gefühl, dass Hansi Flick sich schon entschieden hat, was er im Sommer machen wird?
Nein, das ist nicht mein Gefühl. Er wird sich das weiterhin offen halten. Oliver Bierhoff, der bleibt ganz, ganz ruhig am Starnberger See. Der guckt sich die ganze Geschichte schön mit dem Fernglas an und weiß natürlich, dass Hansi Flick es von 1, 2 und auch 3 Geschichten abhängig macht. Vor allem, welche Macht bekommt er und spürt er auch die Rückendeckung der Bayern-Führung. Das ist ihm ganz, ganz wichtig. Und die ist momentan nicht vorhanden, nicht öffentlich. Das muss man ja klar so konstatieren. Und ich glaube, dass Hansi Flick Bock hat auf diesen Verein, er hat Bock, seinen Vertrag zu verlängern und er hat vor allen Dingen Bock, mit dieser Mannschaft weiterzuarbeiten. Das hat er ganz klar zum Ausdruck gebracht. Er weiß, dass dieser Verein ihm sehr, sehr viel ermöglichen wird, aber es muss eine Lösung her, wie eben dieses Verhältnis mit Hasan Salihamidžić zu lösen ist.
Es gab viele interessante Aussagen in dieser Woche von Hansi Flick, unter anderem diese.
Ich muss hier professionell auch den Fragen auch antworten und alles muss ich jetzt auch nicht beantworten, weil ich es auch nicht möchte, weil es muss da ein bisschen, wie soll man sagen, schauspielen auch. Gehört auch dazu zum Trainerjob.
Alex, die Frage geht natürlich an dich, ne? Du bist Trainer. Bist du Trainer und wie viel bist du Schauspieler?
Keine Ahnung, es kommt immer drauf an. Ich war ein schlechter Schauspieler, deswegen habe ich auch nur so wenig Spiele gemacht. Das macht dir nicht jedes Mal Baustellen auf, aber du merkst schon an der Anzahl an Ors, die er reinbaut und an Anzahl an Kommas, die er imaginär setzt, wie viele Gedanken ihm durch den Kopf gehen. Ja, ich glaube, so ganz frei sagt er trotzdem nicht, was ihm gerade eben durch den Kopf geht. Und das ist immer das große Problem dann, weil mit jeder Aussage, die du aufmachst, das weißt du auch, machst du natürlich Baustellen auf. Und wenn du die nicht mehr zukriegst, dann ist es ein richtiges Problem. Bisher, da ist halt auch erfahren genug. Die größte Baustelle, die du aufmachen kannst, ist Einschätzung von Spielern. Und da hält er natürlich 100% schützend die Hand über fast alle.
Was sagt euer Gefühl? Mara, was sagt dein Gefühl?
Ich finde es schön, dass bei ja die angeht? Kultur seit Monaten zu ist, dass die Trainer dann jetzt die Schauspielerei mit übernehmen, dass wenigstens ein bisschen was passiert in dem Bereich. Ich finde es ganz schwierig zu sagen. Also der Kollege hat ja gerade gesagt.
Auf der einen Seite ist er ehrlich, ne? Dann wieder, ne? Ja, ich muss klar. Ich darf auch mal was anderes sagen.
Genau, ist ja gut. Denke. Der Kollege hat gerade gesagt, wenn das schiefgehen sollte unter der Woche mit der Champions League, dann würde Hansi Flick seine Machtposition ein Stück weit verlieren. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht der Fall ist, weil eher was die Entscheidung über den Posten angeht, also bleibt er beim FC Bayern oder geht er eventuell eben zur Nationalmannschaft? Also die scheint ihm ja wohl zu obliegen und natürlich ist er dadurch in einer guten Verhandlungsposition und insofern glaube ich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das für ihn eine angenehme Situation gerade ist mit dem ganzen Drumherum, aber trotzdem ist es eine, wo er zumindest für seine eigene Zukunft, glaube ich, eine sehr hohe Handlungskompetenz hat und das ist ja angenehm im Zweifelsfall.
Aber einen Satz vielleicht noch mal ganz kurz dazu, was wir nicht vergessen sollten. Am Dienstag spielt der FC Bayern München immer noch ums Weiterkommen in der Champions League. Und wir alle reden im Konjunktiv, wenn das alles schlecht geht und hin und her. Trotzdem, und das macht Hansi Flick gerade auch, er stärkt seine Mannschaft, er konzentriert sich und fokussiert sich auf seine Mannschaft. Und Bayern war im Hinspiel gegen Paris die klar bessere Mannschaft, hat viele, viele Chancen leider liegen lassen, hat dumme Tore bekommen, die sie eigentlich nicht kriegen. Und erstmal abwarten, sie spielen lassen am Dienstag. Und ich glaube, wir sind alle für den deutschen Fußballer auch gerade in diesen Wettbewerben und gönnen den Bayern da auf jeden Fall auch das Weiterkommen.
Ich glaube, was der Alex eben sagte, da kann ich auch noch voll zustimmen, dass der Hansi halt die schützende Hand über die Spieler hält. Und ich glaube, er möchte auch ganz gerne so eine Wagenburg-Mentalität kreieren, dass die Spieler noch enger zusammenrücken, die Mannschaft noch enger zusammenrücken, dass man halt quasi gerade das Spiel am Dienstag dann dementsprechend auch meistern
kann. Aber halt die Spieler bekommen es ja auch mit, so ist es ja nicht. Klar, ne?
Also, ich möchte darauf hinweisen, dass die Machtposition und seine Entscheidungsfreiheit so dramatisch grenzenlos nicht ist, denn der hat einen Vertrag. Also Hansi Flick hat einen Vertrag, der nicht endet irgendwann jetzt im Sommer, sodass er sagen kann, pass auf, wenn es hier nicht so läuft, wie ich mir das vorstelle, dann gehe ich. Ich glaube nicht, dass er einfach gehen kann. Und wenn er im Streit ginge und die Dinge in die Luft fliegen, dann hätte der Deutsche Fußballbund einen Bundestrainer und auf der anderen Seite mit Bayern München einen Zulieferer, die Dinge als unhöflich, vorsichtig ausgedrückt, betrachten würde. Also insofern, so einfach wird's nicht. Sie stecken alle jetzt im Moment in einer schlimmen Falle drin und die basteln sie sich jeden Tag mehr mit ihrem Getue. Auch dieses nächste Frage, das ist ja ganz lustig. Für die Journalisten werden alle, wenn sie nicht völlig bescheuert sind, werden sie sagen, ich weiß, was sie sagen werden, aber ich mach's trotzdem, nur um nochmal vorzuführen, wie ihr hier gut nach außen kommuniziert, was ja wirklich keine Art ist. Aber gut, das müssen sie dann selber zu Ende bringen. Er kann nicht selber entscheiden. Wenn die Bayern sagen, wenn mal sagen würden, also gut, pass auf, wir bleiben bei Salihamidžić, Flick kann den. Wäre euch dankbar, du könntest. Ihr müsst mir mal sagen, wer bitte der Nachfolger ist, der unter einem Baum liegt gerade und sagt, wenn die mich anrufen, bin ich sofort und schließe die Lücke. Also so einfach ist es nicht. Das ist eine Falle. Auch die Falle, auch die Krux des Erfolgs. Das ist der Preis, den du dafür zahlst, dass ein super Trainer, mit dem alles super funktioniert, und dann merkst du, dass viele Dinge nicht stimmen. Und jetzt gib mir die Lösung. Burgfrieden alle zwei Wochen mal, wir haben uns zusammengerauft, jetzt machen wir es. Das wird es nicht bringen, offenbar.
Ja. Jeder Verein, jede Situation ist ja immer unterschiedlich. Aber wenn du jetzt siehst, wenn der Kollege recht hat und er hat sich noch nicht entschieden, dann hat ja Hansi jetzt in letzter Zeit eigentlich auch nichts Falsches gesagt. Es wird ja auch Lothar Matthäus sich sicher, dass er definitiv im Sommer weg ist. Und dann guckst du nur mal ein bisschen weiter in Westen, in Gladbach. Da war es ein Höllenritt von Marco Rose, der gesagt hat, wegen was für Gründe auch immer und wie es auch immer aufgenommen war, ist von den Fans und so weiter. Der hat rechtzeitig gesagt, ich steige aus einem aus einem laufenden Vertrag aus mit einer Ausstiegsklausel. Ja, und jetzt macht es Hansi anders und dann ist auch nicht recht. Ja, obwohl er ja wahrscheinlich vielleicht tatsächlich noch nicht weiß, was er macht. Also so wie es der Kollege jetzt gerade eben auch gesagt hat. Also wie du es machst, die einen haben auch noch Erfolg, die anderen haben keinen Erfolg. Es ist eigentlich immer ein riesen mediales Thema, das du aber irgendwie gar nicht eingefangen kriegst. Es sei denn, irgendjemand sagt, stopp.
Aber ich glaube, ein bisschen liegt, also ich würde es auch so sehen, man kann es in der Situation schwierig recht machen, aber ein bisschen liegt das auch daran, glaube ich, dass es halt schon so eine Sehnsucht in den Vereinsumfeldern gibt natürlich, dass ein Trainer so ein totales Bekenntnis über einen ganz, ganz langen Zeitraum gibt. Also ich glaube, in Bezug auf Trainer, genau wie in Bezug auf den einen oder anderen Spieler, gibt es halt schon im Umfeld auch noch eine sehr große Fußballromantik. Und natürlich hat ein FC Bayern halt auch eine sehr große Anhängerschaft und natürlich wünschen die Leute sich, dass jemand sich hinsetzt und sagt, das ist mein Verein, so wie eben bei Marco Rose sich gerade die Gladbach-AnhängerInnen eben gewünscht haben, dass er sagt, ich möchte hier dieses Projekt irgendwie über Jahre mit euch machen. Und dann ist es auch, finde ich, eine schwierige Situation. Also die Frage mit dem, wie oft stellt man diese Frage? Es ist so, ich finde das total ambivalent. Auf der einen Seite gibt es natürlich dieses Interesse. Auf der anderen Seite weiß doch auch jeder und jede, die diese Frage stellt, es wird im Moment keine Antwort dazu geben. Selbst wenn er sich schon entschieden hätte, sind sie noch nicht so weit, dass es irgendwas zu verkünden gäbe. Also da scheitert
also er hat ja auch noch Vertrag.
Das zu verhandeln. Ich würde sagen, er hat Vertrag bis 2023. So? Ich glaube ja, nicht, dass er eine Ausstiegsklausel hat.
Wenn er es für sich wüsste, dann ist ja trotzdem irgendwie, also dann gäbe es ja trotzdem noch einen sehr hohen Klärungsbedarf. Ich meine, was erwartet jemand, der so eine Frage gestellt? Was soll Hansi Flick im Moment auf diese Frage antworten, außer nächste Frage? Ist ja irgendwo auch logisch. Also.
Ich meine, die Bayern
haben natürlich eine Riesenchance, mit Hansi Flick möglicherweise auch eine langfristige Ära zu prägen. Ich meine, der bringt alle Voraussetzungen mit, er ist super eingeschlagen, er hat ein Händchen, die Mannschaft bei Laune zu halten, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Und man könnte quasi über viele Jahre mit ihm erfolgreich arbeiten. Darüber müssen sich die Bayern im Klaren sein. Das ist das, was Marcel sagt. Die Trainer, die dann zu Bayern passen, die wachsen nicht auf den Bäumen. Und mit Herrn Kovac, das hat nicht gepasst, muss man ganz klar sagen.
Wenn du den Trainerjob isoliert siehst. Ja, jetzt hast du einen Bundestrainer zurzeit. Alle sagen, hättest später 2014 Schluss gemacht. Ja, du warst auf dem Peak. Wenn du da Schluss gemacht hast, dann wäre alles okay gewesen. Jetzt sind die nächsten 6 Jahre nicht so gut, beziehungsweise 2016 waren sie, glaube ich, noch im Halbfinale. Von 6 Teilnahmen immerhin 5-mal bis ins Halbfinale vom großen Turnier zu kommen, ist auch nicht so ganz schlecht. Aber danach hat er schon ordentlich eine mitgekriegt, regelmäßig. Jetzt sagt der Trainer, mit einer Lebenserwartung in England von 0,9 Jahre, in Deutschland von 1,2 Jahre, was ist denn jetzt das Richtige für mich, für mein Seelenheil? Ich verstehe die Fans total. Aber ich verstehe natürlich auch die Kollegen, die auch sagen, irgendwas läuft nicht mehr richtig, ich spüre das. Ja, und jetzt mache ich mir Gedanken, in welche Richtung das für mich laufen soll. Weil nachher kriegt nicht der einzelne Fan ohne mit, sondern ein Hansi Flick oder ein Marco Rose oder ein Jogi Löw über eine gewisse Zeitspanne. Also das kann ich total nachvollziehen. Ich würde
Nationaltrainer werden. Also wenn ich Hansi Flick wäre, dann wäre ich schon weg.
Ja, wie gesagt.
Aber wie gesagt, er darf es ja nicht. Er kann nicht einfach sagen, ja, so, klar, aber nach mir jetzt hier, seht zu, wie er klarkommt. So, wir machen einen Spot, dann reden wir sofort weiter. So, Pletti, wir nehmen dich nochmal dazu. Also Dienstag das Rückspiel in Paris. Wie wichtig ist das denn auch für die Zukunft von Hansi Flick?
Bin ich dran? Ich habe dich nicht gehört, Thomas.
Ja. Ja, weil die Autos da immer langfahren.
Absperren das Ding.
Ja, ich bin ja hier Reporter-like unterwegs und ich bin hier mit Argus Augen, gucke ich, wer hier an mir vorbeifährt und vielleicht macht der Hansi Flick das Fenster runter und sagt nächste Frage. Also, ich möchte eine Sache bitte nochmal dazu sagen. Ihr habt es eben auch gesagt, wenn jetzt Hansi Flick sagen würde, ich möchte bitte Bundestrainer werden, und das habe ich heute Morgen auch nochmal bestätigt bekommen, es ist nicht so, dass die Bayern dann sagen werden, danke für die 6 Titel, du darfst gehen. Die Bayern möchten, dass Hansi Flick seinen Vertrag erfüllt. Und das bedeutet ja, sie sind ja mit seiner Arbeit zufrieden. Und der FC Bayern hatte eigentlich überhaupt keine Probleme. Natürlich gab es Meinungsverschiedenheiten mit Flick, gerade so. Das ist ja jetzt nicht erst seit gestern, das war auch schon im letzten Jahr der Fall. Aber das eigentliche Problem ist, dass Oliver Bierhoff gesagt hat, ja, der Hansi Flick, also ich wäre ja doof, wenn ich mich nicht um den kümmern würde. Und das ärgert die Bayern, weil sie hatten Ruhe. Und dieser ganze Theaterkram ist ja nur aufgekommen, weil der DFB jetzt einen Bundestrainer suchen muss. Und die Bayern werden den Teufel tun und werden Hansi Flick einfach so gehen lassen, denn sie wollen nur kämpfen. Und das ist ja auch eine Bestätigung seiner Arbeit. So, jetzt zum Paris-Spiel. Personell sieht es auf jeden Fall nicht gut aus. 9 Spieler waren verletzt gestern, da sind 3 hinzugekommen. Süle, der wird definitiv ausfallen, aber gute Nachrichten. Leon Goretzka, der konnte heute schon wieder laufen. Ich gehe davon aus, dass er dabei sein wird. Auch mit Lucas Hernandez wird man rechnen können. Ich gehe davon aus, dass die Bayern weiterkommen. Ich gehe ganz stark davon aus, dass die Bayern da 2-0 oder vielleicht sogar höher gewinnen, weil sie so eine Trotzreaktion zeigen wollen und zeigen werden. Und auch das habt ihr ja schon angesprochen. Hansi Flick hat die Mannschaft hinter sich. Und das hat er auch geschafft, weil er Boateng verteidigt hat, weil er sich mit Hoeneß angelegt hat, weil er alles dafür tut, um zu demonstrieren, diese Mannschaft ist, wie er es gesagt hat, geil. Und deswegen, glaube ich, gehen die für ihn durchs Feuer am Dienstag und werden es wirklich schaffen, Paris noch rauszukegeln.
Patty, bleib bitte vor Ort an der Sehner Straße. Mach dich auf die Suche nach Hansi Flick und sperr die Straße bitte ab, ja? So, und wir hören jetzt mal, was der Kapitän gesagt hat, Manuel Neuer, zu dieser Konfliktsituation.
Was jetzt außen auf uns einprasselt, das lassen wir eher weg, weil wir nur positive Energie auch gerade für solche Spiele wie in Paris brauchen.
Wie groß ist das Thema denn in der Mannschaft?
Nicht so groß, wie man sich das vorstellen kann. Dennoch sind alle Sachen, die von außen auf uns einprasseln, natürlich nicht vonnöten.
Also Oliver, es wird darüber gesprochen, hat er ganz klar gesagt. Was glaubst du, wie groß ist denn der Einfluss dann,
ja, aber die Kabine, vielleicht
auf die sportliche
die Kabine
Leistung
genau. Natürlich darüber. Ich meine, das ist ja, ja das auch, Thomas Müller hat es ja gestern, glaube ich, irgendwo im Interview gesagt. Natürlich ist das eine Situation, die Spieler jeden Tag erleben, jeden Tag lesen. Und nochmal, von außen betrachtet kann ich nur sagen, wichtig ist eben halt eine Kabine. Wichtig ist ganz klar eben auch, dass Spieler sich auf sich fokussieren können und auf ihr, ja, auf ihren sportlichen Erfolg. Und am Ende ist es dann, glaube ich, auch ein Mix aus allem. Und von daher, ich denke, dass, was gerade auch richtig angeklungen ist, ja, diese Mannschaft ist erfahren genug und auch stark genug, auch, auch aus solcher Situation heraus, auch gewisser Unruhe heraus, erfolgreich zu sein. Und trotzdem spielt es natürlich eine Rolle.
Marcel, wir haben gerade gehört, viele Ausfälle, das haben sie zweimal nicht gewonnen. Hat das auch vielleicht was mit dieser Konstellation zu tun?
Nein.
Oder wäre das zu hoch?
Nein, ich glaube, dazu sind sie zu lang dabei. Die haben Kovac kommen und gehen sehen. Die haben, einige haben Van Gaal überlebt, andere haben Guardiola überlebt. Also das ist schon, die kennen das Geschäft schon. Es ist andersrum so, wenn das schief geht, dann allerdings suchen selbst die Besten und die Erfahrensten die Schuld in der Regel nicht bei sich, sondern sagen, unter diesen Umständen kann man auch nicht erfolgreich Fußball spielen. Dass das nicht hilft, ist doch klar. Aber ich glaube, mehr Faktor ist Lewandowski. Mit Lewandowski, das ist hypothetisch, aber mit Lewandowski am Dienstag oder Mittwoch, ich glaube, das Spiel hätten wir völlig anders heute gesehen und das Ergebnis wäre anders gewesen. Mhm. Aber dennoch, nochmal, wir reden über Profifußball auf höchstem Niveau mit die 5 Punkte seit gestern ist auch nicht so lustig auf einmal. Der Nagelsmann hat gestern, der muss aufpassen, dass er nicht feigst. Weil er gesagt hat,
genau, der hat gegrinst, habe ich gesehen.
Ja, ja. Aber knapp davor. Der hat gesagt, das hatte ich eigentlich nicht von Union erwartet, dass ihr uns dermaßen noch, ey, gerade Union, aber gut, das ist ein anderes Thema. So, also die 5 Punkte, sie müssen noch Wolfsburg spielen und andere Dinge. Also,
nächste Woche, ja.
Ich will nicht unken, nur nochmal, die Außendarstellung eines Clubs wie Bayern München, so wie sie im Moment ist, ist unter aller Kanone.
Aber man muss ja auch mal sagen, was ich ganz interessant finde, da verändert sich ja auch was, was die Trainer angeht gerade. Ne? Also wenn man so Geschichten hat wie Marco Rose und die Ausstiegsklausel, jetzt ein Hansi Flick, wo man weiß, der DFB hat eben Interesse an ihm. Das heißt, plötzlich reden wir drüber, dass Mannschaften, die sehr weit oben in der Tabelle sind, mit einer Unruhe um ihren Trainer zurechtkommen müssen. Und es wird sehr viel darüber diskutiert, wie viel hat das dann vielleicht auch Anteile an Leistung oder an Ausbleiben von Leistung. Mannschaften, die am anderen Ende der Tabelle stehen, die sowieso schon Schwierigkeiten haben und vielleicht manchmal nicht liefern, müssen sich mit solchen Diskussionen, ist mein Trainer nächste Woche noch da, und auch die Clubs mit den Fragen, sitzt der Trainer nach der Niederlage nächste Woche noch auf der Bank und so weiter, ja, die ganze Zeit beschäftigen.
Nur andersrum, genau,
und es wird aber auch erwartet, dass sie ja weiter abliefern, weil sie beispielsweise die Klasse halten sollen und so weiter. Also eigentlich verschiebt sich da nur eine Diskussion plötzlich in eine andere Tabellenregion.
Es gibt auch Gegenbeispiele. Also, ne? Also wenn man Frankfurt sich anguckt zum Beispiel, kommen wir nachher noch drauf. Übrigens wollte ich nur an der Stelle sagen.
Alex, noch ein Wunsch, dass es um Flick geht gerade, weil sonst hättest du die Frankfurt-Thematik alle halbe Stunde. Ist doch klar.
Ich finde es ja zum Beispiel bemerkenswert, dass man in dieser ganzen Causa Flick Salihamidžić vom Kollegen Kahn bislang fast gar nichts gehört hat.
Von Hassan hört man auch nicht so viel.
Ja,
ne?
Also es reicht ja manchmal, das Wenige, was er sagt. Also
es halten sich alle ein bisschen zurück, ne?
Ja, habe ich das Gefühl. Ich find, das ist der kommende Vorstandsvorsitzende des FC Bayern und von dem erwarte ich eigentlich, dass er jetzt auch mal irgendwie
sich mal zu Wort meldet. Denke ich ja auch, aber der ist intelligent genug zu sagen, pass auf, Vorsicht. Erstens, im Moment, so wie der Stand jetzt ist, bin ich nur Kollege von Salihamidžić. Also wir sind gleichrangig. Und B, es gibt noch, so viel ich weiß, einen amtierenden Vorstandsvorsitzenden und zwar keinen Frühstücksdirektor, sondern Kalle Rummenigge. Kalle Rummenigge, da bin ich ziemlich sicher, hätte es gern gehabt. Er übergibt ein entspanntes Feld, man kann in aller Ruhe jetzt noch ein bisschen das ausklingen lassen und danach könnt ihr das alles regeln. Ich glaube, deswegen Rummenigge jetzt die Woche, dem ist alles um die Ohren geflogen, was er sich anders vorgestellt hatte. Deswegen, ich warte auch auf Olli Kahn, aber wenn er nüchtern bei der Sache bleibt, sagt er, Kinder, das ist noch nicht mein Problem. Noch muss hier die amtierende Führung die Dinge regeln.
Und kann Uli Hoeneß nicht ein Machtwort sprechen?
Uli Hoeneß kann kein Machtwort sprechen. Uli Hoeneß spricht, aber ein Machtwort kann er nicht sprechen, weil sonst Kalle Rummenigge sagt,
Moment. Ich habe gesagt, Chef, er ist Mitglied.
Stimmt, nein, ich glaube nicht. Jeder, der von den beiden was spricht, in eine bestimmte Richtung. Deswegen, Rummenigge hat ja gesagt, ihr müsst euch zusammenraufen, beide. Sobald einer den Finger hebt, hat er gesehen. Uli Hoeneß sagt, Boateng ist für die Nationalmannschaft kein Spieler. Darauf müssen wir ja nur eins und eins zusammenzählen. Da sagst du, das war jetzt gerade nicht besonders hilfreich.
Aber kannst du dir denn vorstellen, dass es eine Moderation gibt, zum Beispiel vom Kollegen Kahn, wo man die beiden an einen Tisch bringt und versucht, das auszuräumen? Ich weiß es nicht. Ich glaube,
nicht mehr.
Zu viel
Porzellan
ist
zerscheppert worden, oder? Der Herbert Heiner ist Präsident, war lange bei einem Wirtschaftsunternehmen und da gelten ja bestimmte Gesetzmäßigkeiten. Ich könnte mir irgendwann mal vorstellen, dass er, aber das ist ein so feiner Herr, der sagt, du, dafür haben wir ja eine sportliche Führung. Nur daran merkst du ja, dass die Dinge völlig irgendwie aus dem Ruder sind bei denen. Also da gibt es nicht jetzt, pass auf, dir sage ich jetzt, es reicht. Ich bin dein Chef, es reicht jetzt. Und wenn du nochmal was sagst, muss ich dir leider öffentlich auch mal eine richtig, nein, die Seite so, die andere Seite so, der so, Boateng, verlängern, nicht verlängern, wann sagt man's, wie sagt man's. Aus allem können wir, und ich glaube nicht, dass wir es erfinden hier und die Kollegen, sondern das sind Themen, die ich verstehe, dass Flick sagt, ich habe dazu keine Lust mehr. Sorry, nur das ist nicht.
Aber wo du Boateng sagt, das ist auch nicht unbedingt Bayern-like, ne? Wie man ihn da verabschiedet, jetzt muss man ganz ehrlich sagen. Ne? Ja. Bei Robben und Ribéry war das, glaube ich, ein bisschen anders. Wir sprechen gleich nochmal weiter und dann wollen wir natürlich mal unser Spiel auch anschauen von gestern. Union spielt also 1:1, sind auf dem Weg in die CL, was immer das heißen mag und sein kann. Ja, das ist die gleiche Abkürzung, du weißt, was ich sage. Ja. Sie können erstmal 2 E-Bikes gewinnen und 1.000 Euro. Bis gleich. So, wir sind wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Wollen noch ein Wort oder ich würde von Alex nochmal die Einschätzung haben zu Jerome Boateng. Wir haben gehört, Vertrag wird nicht verlängert. 10 Jahre bei den Bayern und dann geht er durchs große Tor.
Wie auch immer das aussieht, ja, schwierig. Ich glaube, durchs große Tor ging so in den letzten Jahren gefühlt irgendwie Basti Schweinsteiger und Ribéry. Aber ansonsten kann ich mich da nicht so dran erinnern. Wir haben es gerade eben auch besprochen. Ja. Am Anfang war ja das Thema mal, wie sachlich man das Ganze angeht. Und rein sachlich, wie gesagt, ohne totales Insiderwissen, aber Jerome Boateng ist 32, er hat immer wieder Verletzungsprobleme. Es gibt auch eine bestimmte private Situation, die nicht ganz einfach ist. Und vor allem für mich als Trainer noch viel schwerwiegender wäre, im nächsten Jahr hast du Hernandez, der eine regelmäßigere Rolle spielen will. Du hast Süle, du hast den jungen Franzosen.
Upamecano
natürlich, ja, der auch erst 21, 22 ist, der von rein physischen noch eine super Entwicklung machen kann. Und dann hast du auf jeden Fall, selbst wenn man sich dann vielleicht einigt, noch einen Weltmeister, der immer wieder ein Thema sein könnte, wenn du nicht erfolgreich bist. Das sehen wir ja jetzt gerade eben auch bei der Nationalmannschaft. Und deswegen könnte ich das aus sachlichen Gründen total nachvollziehen, wenn man sagt, okay, komm, der Vertrag läuft aus auch noch. Ja, da ist nichts mehr mit nochmal nachlegen oder was auch immer. Könnte ich total nachvollziehen, wenn man sagt, setzen uns zusammen, wie kriegt man es fachlich sauber hin und nicht so dieses extreme Emotionale. Ja, das finde ich ein bisschen schwer.
Dann schauen wir jetzt ins Spiel rein, Oliver. Zur Halbzeit stand es 0-0, da warst du schon ganz zufrieden wahrscheinlich, ne? In dem Moment, oder?
Das stimmt, auf jeden Fall. Deswegen, sowohl in der Halbzeit als auch nach dem Spiel, waren wir durchaus unzufrieden.
Und dann kam erstmal die 68. Minute, darauf spiele ich natürlich ein bisschen an. Sag was zu den. Was hättet ihr besser machen müssen?
Trimmel fällt hinten rein, sonst wäre Müller schon abseits gestanden. Und dann hat Friedrich, der eigentlich wirklich ein gutes Spiel gemacht hat, da einen schlechten ersten Kontakt. Schwierig, klar, kann man aber anders klären, muss er anders klären. Und danach macht es einfach Musiala auch richtig gut, das muss man klar sagen. Wie gesagt, hier sieht man die Szene, Trimmel fällt hinten rein mit Müller. Müller macht's gut, zieht ihn mit.
Das macht er
ja,
gut,
ja. Alles top und dann, ja, gut gelöst. Das ist die Szene, wie gesagt, da springt der Ball dann einfach unglücklich auf. Und dann macht er es perfekt.
Die hier, ne? Die Bewegung ist natürlich gut. Überragende
Bewegung,
ne?
Und dann auch jedes
dann
Mal
trifft die richtige er den Entscheidung. Nicht ganz so richtig, aber gut.
Ist vielleicht auch nicht ganz leicht gewesen für Trimmel, weil der Ball geht raus und wieder rein. Ja. Wir haben bei den Bayern am Wochenende gesehen, was passieren kann, wenn du mal ohne Druck dich rauslöst. Deswegen extrem zweikampfstarker Spieler auch. Dann sagt er wahrscheinlich, bleib lieber dran, ich kann die Situation nicht genau einschätzen. Mhm. Der Blick ist auch immer nach oben, weil der Ball hin und her pingpongt.
Also überhaupt kein Vorwurf, absolut, genau richtig gesagt, absolut. Ich sage nur, wenn du die Szene halt hinterher isoliert betrachtest, dann hast du halt das, genau, Trimmel fällt mit hinten rein, ist die einzige Möglichkeit, die dann entsprechend hättest noch verhindern können in dem Moment, dass er abseits gewesen wäre. Und danach muss man sagen, das ist eine Qualität, das Musiala dann da macht. Also das muss man schon sagen, in allen drei Situationen die perfekte Entscheidung, top, technisch top, Abschluss top.
Warum wart ihr insgesamt denn so ein bisschen, mutlos vielleicht das falsche Wort, seid ihr nicht mehr Risiko gegangen?
Ja.
Also ich meine, Bayern hatte ja definitiv nicht die Bestbesetzung auf dem Platz, logischerweise.
Ja, ich habe es gestern schon gesagt, also man muss immer ein bisschen vorsichtig sein mit mutlos, weil Bayern haben viele Spieler gefehlt, uns auch. Und mit Becker und Aboni fehlen uns gerade zumindest, ich sag mal, für uns Unterschiedsspieler. Das muss man ganz deutlich mal ansprechen. Und die im Hinspiel übrigens, die Bayern vor große, große Probleme gestellt haben in der damaligen Bestbesetzung. Und deswegen, nein, also ich sehe das, muss man ganz klar sagen, als Union Berlin, wir holen einen Punkt bei Bayern München. Und ich fange nicht an, darüber zu diskutieren, ob die Mannschaft mutlos war oder nicht. Oder mehr hätte erreichen können. Für uns ist das, und das habe ich gestern noch im Nachhinein gesagt, vielleicht, dass man vergisst, ein Datum, was für den Club 1. FC Union Berlin sogar so ein bisschen historisch wird, weil ein Punkt beim FC Bayern München zu holen, das kann auch die nächsten 25 Jahre nicht mehr passieren.
Das ist aber nicht der Anspruch, den du hast, ne?
Nee, das stimmt, wir haben letztes Jahr 2-1 verloren, da habe ich gesagt, wir wollen nächstes Jahr einen Punkt holen, hat dieses Jahr geklappt.
Okay, also das heißt dann nächste Saison Sieg.
Wenn er 25 Jahre gegen Bayern spielt, dann wäre das ja schon mal ein gutes Zeichen.
Na, das kann ja sein, dass dazwischen, wann auch immer es wieder zustande käme, ne? Aber du hast vollkommen recht, wenn das so wäre in der Reihenfolge, dann wäre es natürlich für
den muss gucken, ja. Hier wird gut aufgepasst, wie du merkst, ja, in dieser Runde. So, dann gab es auch noch den Ausgleich, den schauen wir uns jetzt mal in Ruhe.
Fakt aufgestellt. Die Doppelpass-Analyse wird Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Und beim Ausgleich haben wir auch mal ganz genau hingeschaut. Also passiert das Ganze in der 85. Spielminute nach einem Einwurf. War der Ball hinter der Linie? Ja oder nein? Gefühlt würde ich eher sagen, vielleicht noch nicht im vollen Umfang. Das vielleicht Fehler Nummer 1 in Anführungsstrichen. Und dann, das werden wir gleich uns nochmal anschauen. Erstmal wollen wir uns dieses wunderschöne Tor natürlich auch anschauen. Zack, ist der Ball drin. Uli Hoeneß hat es überhaupt nicht gefallen. Dann war eben das 1:1 da. Und jetzt vielleicht auch nochmal der Blick. Also erstmal sozusagen Doppelfehler. Fehler Nummer 1, war der Ball wirklich komplett und hinter der Linie, ja oder nein? Da kann man noch drüber streiten. Fehler Nummer 2, normalerweise muss ein Einwurf stattfinden mit beiden Beinen auf dem Boden. Boah. Also das war ein Bein und ein halbes vielleicht. Also so richtig, also beide Füße müssen auf dem Boden stehen, dann darf der Einwurf erst passieren. Ja, wir sind vielleicht auch ein bisschen kleinig, muss man vielleicht auch sagen. Aber ich weiß, Herr Runert ist ja Schiedsrichter. Also er kann uns vielleicht aufklären.
Immer perfekt aufgestellt. Die Doppelpassanalyse wurde Ihnen präsentiert von Klaus Thaler Alkoholfrei.
Glaube ich auch genau da.
Ja, ich saß exakt da, ganz genau. Und ich muss auch sagen, zunächst mal, der Ball war eindeutig aus, weil ich wirklich dort direkt sitze und er hat super reagiert. Nein, der Ball ist aus. Und wie gesagt, die Perspektive, hinterher habe ich es auch nochmal gesehen, der Ball war aus, Punkt. Und natürlich kannst du 1000 Perspektiven darstellen und dann hat man auch Perspektiven gefunden, wo man einmal durch gesehen hat, dass er aus war. Punkt 1 und Punkt 2 ist dann auch zu dem Einwurf zu sagen. Ich habe auch erstmal gesagt, naja, der ist beinig am Boden. Aber wenn man sieht, wann der Ball im Spiel ist, ab da hat er dann das Bein nicht am Boden. Und selbst wenn es ein etwas, lassen wir euch weiterlaufen vom Grundsatz her, sieht man es nochmal auch, Danach ist es sicherlich dann diskutabel, ob das ein richtiger oder ein falscher Einwurf war. Aber ich fand es ganz gut. Hansi Flick war hinterher noch bei Tobias Stieler am Schiedsrichter und ich war auch zu dem Zeitpunkt drin und
hat dann auch gesagt,
sag mal, war das nicht falscher Einwurf? Und der Kollege Schiedsrichter hat dann sehr, sehr gut geantwortet, hat gesagt, nee, in dem Moment war das aus unserer Sicht noch alles richtig und sagt, wenn wir über falschen Einwurf sprechen, dann hätte ich bei deinem Spieler Saar eigentlich jeden abpfeifen müssen. Und das war, glaube ich, nach Hansi Flick, und das muss ich auch mal ganz klar sagen, hat er gesagt, alles klar, ist erledigt. Und das ist dann auch mal wieder eine ganz schöne Geschichte, weil, wie gesagt, der Schiri hat top gepfiffen und die Szene ist korrekt am Ende des Tages. Man muss das nicht diskutieren, glaube ich.
Gut, wir können das Gegenteil nicht beweisen, dass der Ball vielleicht doch noch auf der Linie war. Ne?
Ich habe es gesehen.
Ja, war ja da. Alles klar, wir glauben dir mal. So, jetzt wollen wir grundsätzlich ein bisschen über Union reden. Also unser Gast Oliver Runert hat drei extrem erfolgreiche Spielzeiten hintereinander erlebt. 2019 der Erstliga-Aufstieg, 2020 der sichere Klassenerhalt und 2021 steht Union, Stand heute, auf Platz 7 der Bundesliga-Tabelle, Tendenz steigend. Da fragt man sich so langsam, wo soll das eigentlich noch hinführen?
Nicht mal der FC Bayern kann Union noch schlagen. Das zweite Unentschieden der Berliner gegen den Rekordmeister bedeutet außerdem den magischen 40. Saisonpunkt. Union macht den Sack zu. Klassenerhalt gesichert schon nach 28 Spieltagen. Gratulation.
Wir nehmen das an und freuen uns.
Die sonst so gefürchtete zweite Bundesliga-Saison wird für den Aufsteiger von 2019 zum Triumphzug. Da kann man nur den Hut ziehen. Union hat nie mit dem Abstieg zu tun und punktet sich konstant in die erste Tabellenhälfte. Kleiner Wermutstropfen, ausgerechnet das größte Jubeljahr der Clubgeschichte, findet meist vor leeren Rängen statt. Aber Union hat sogar noch Chancen auf Europa. Weil Oliver Runert jedes Jahr mit geringen Mitteln einen leistungsstarken Kader zusammenstellt, den Trainer Urs Fischer zu einem wettbewerbsfähigen Kollektiv formt. Sogar der freie Radikale Max Kruse funktioniert bei Union so geschmeidig, als wäre er schon seit Jahren da. Union Berlin, die Heimstatt des Weihnachtssingens und der etwas anderen Fans, passt eigentlich gar nicht zur pulsierenden Metropole Berlin. Doch nachdem man jetzt 14 Punkte vor der neureichen Hertha liegt, steht eines fest. Der Big City Club kommt dieses Jahr aus Köpenick.
Wie gefällt dir unser Statement am Schluss?
Also mir gefällt gut, dass in diesem Jahr ein erfolgreicher Club für die Verhältnisse aus Köpenick kommt, absolut.
Man sagt immer, das zweite Jahr ist eigentlich das Schwierigere als das erste. Bei euch nicht, ne?
Ich habe auch nie gesagt, habe ich es von Anfang an gesagt. Ich kam immer nach der ersten Saison, haben mir das alle immer erzählt. Da habe ich gesagt,
hast ja, aber
für
geglaubt.
Uns als Club, nee, weil ich gesagt habe, für uns wird ja jedes Jahr schwierig. Also von daher, ob es erstes, zweites, dritte, von daher nehmen wir das einfach so an und haben uns da gar nicht drauf eingelassen, haben wir der Mannschaft auch gesagt, also auf diesen Blödsinn gar nicht einlassen, einfach weiterspielen.
Geht noch mehr, Oliver?
Ja, gut, also ich meine, normalerweise muss man sagen, in der Bundesliga sind fast die ersten 6, 7 Plätze im Regelfall vergeben und eigentlich schon fast die ersten 7 auch nicht einholbar. Und von daher ist das, was wir gerade spielen, so die Meisterschaft der anderen Vereine, hätte ich fast gesagt, das ist überragend. Also für unsere Verhältnisse ist das überragend. Und nein, also wir wollen auch nicht rumspinnen, alles top.
Wie sehr lächelst du über Hertha BSC?
Lächeln? Warum soll ich lächeln?
Ja, weil ihr über denen steht, 14 Punkte.
Ja, aber das ist nicht mein Anspruch. Hertha BSC ist nicht mein Anspruch, sondern wir sind mein Anspruch. Und also nochmal, diese Thematik Stadtmeisterschaft, wenn ich das immer höre, also...
Das bietet sich ja an, komm.
Ja, soll auch so sein, darf auch so sein. Aber für mich als handelnde Person oder für uns als handelnde Person spielt das keine Rolle. Und ein Wort noch zu dem Film eben. Es ist nicht Oliver Runert, der den Kader zusammenstellt oder Urs Fischer. Sicherlich sind wir auch damit federführend, aber wir haben einen Club, wo eine gewisse Hierarchie noch gut funktioniert im Augenblick, wo es auch top ist, wie das Ganze abläuft. Und wir haben, ich sage das immer wieder, richtig klasse Arbeit im Scouting, richtig klasse Arbeit im Präsidium. Und es ist im Moment einfach ineinander übergreifend einfach sehr erfolgreich.
Also wie sieht die Hierarchie dann genau aus?
Wir haben einen Präsidenten und ich kann zumindest sagen, der entscheidet alles. Schon auch in allen Dingen, wenn du tatsächlich verschiedene Dinge hast, eine Meinung, die dann auch von allen im Club gelebt wird. Normalerweise geht er nie in den operativen Bereich rein, das muss man klar sagen, lässt uns unsere Arbeit machen und dann ist eben Hierarchie, was ich gerade sagte, dass eben ein verantwortlicher Geschäftsführer das, was in seiner Abteilung auch im Scouting passiert, entscheidet, in Absprache selbstverständlich und auch Herbeinahme des Trainerteams und das meine ich gerade, diese ganzen Dinge funktionieren halt ganz gut.
Mhm. ein Grund des Erfolges? Ja, dass Sie da ein Team haben?
Mit der entscheidende Grund. Weil irgendwann habe ich mir wenn die Dinge so funktionieren und die klare Hierarchie ist, kann ich dir nicht garantieren, dass du deutscher Meister wirst. Wenn sie aber nicht funktionieren, kann ich dir garantieren, dass du niemals deutscher Meister wirst. Das Faszinierende an den Bayern im Moment ist, wie gut muss dieser Kader eigentlich sein, dass sie bei dem ganzen Zinnober die Dinge noch ans Laufen kriegen. Mhm. Das kann nur so sein, dass du bei dir selber bist. Und ich meine, du kannst dich ja noch fünfmal fragen, muss jetzt nicht noch mehr kommen als das und Mut haben. Dieser falsche Einwurf oder der Ball nicht ganz draußen, den musst du dir aber da vorne erstmal, dass sie überhaupt in der 85. Minute bei den Bayern da vorne waren. Das ist doch das. Und damit sind sie bei sich, sie holen das aus sich selber raus. Du hörst irgendeinen Quatsch, du hörst auch nicht irgendwelche innerstädtischen Dinge, weil das wirklich Lokalkolorit hat, aber kein Profifußball ist, ehrlich gesagt.
Für uns ist das ganz spannend, haben wir gerade gesagt.
Ja klar, das kann später dazukommen. Aber erst musst du deinen Job machen und das machen sie von A bis Z offenbar.
Was ich halt auch, jetzt als Außenstehender, was mir halt auffällt, ist, dass das Union tatsächlich in der Lage ist, auch immer relativ an die Leistungsgrenze in jedem Spiel zu gehen. Das finde ich halt so fantastisch, dass der Kollege Fischer das immer wieder herauskitzelt aus den Spielern, aus der Mannschaft, dass man tatsächlich auch das Potenzial ausschöpft. Er hat gestern erklärt, Spielweise hat sich ein bisschen gewandelt zur vergangenen Saison. Da habt ihr, glaube ich, in der ganzen Saison 34 Spiele, 41 Punkte, seid jetzt bei 40. Werdet wahrscheinlich ja über der Marke liegen von der vergangenen Saison. Ist das so einfach, dass man sagt, wir haben letzte Saison eher mit langen Bällen operiert, jetzt sind wir ein bisschen schwerer ausrechenbar, weil wir halt auch mal etwas anders spielen, flach spielen, in die Spitze kommen.
Flach spielen, hoch gewinnen, meinst du?
Ungefähr.
Naja, für uns war klar, wenn wir so wie im ersten Jahr weiterspielen würden, wird es nicht funktionieren, drin zu bleiben. Und es war klar, dass wir umstellen mussten, weil die Spielweise natürlich auch irgendwann gelesen war. Und das war sowohl dem Trainer als auch mir in der Diskussion eigentlich logischer nächste Schritt, dass wir gesagt haben, wir wollen auch weiter drin bleiben. Und wenn wir drin bleiben wollen, müssen wir was verändern. Und das ist sicherlich auch der Hintergrund. Und zum Thema Leistungsvermögen. Man hat immer so die Hoffnung, wir haben schon auch ein paar Spiele, sag mal, wo du dir einfach auch die Gedanken machst, Mensch, wie kann das sein? Wir haben 2 Punkte gegen, ich sag's jetzt mal, in 2 Spielen gegen Schalke, 0 gegen Augsburg. Mhm. Ja, wir haben auch da Situationen, wo du sagst, boah, Mensch, das waren Spiele, da kannst du darüber diskutieren, aber das große Ganze, und das ist der Punkt, was Urs mit seinem Trainerteam da auch zusammenstellt, das ist außergewöhnlich, muss man sagen, für die Möglichkeiten unseres Clubs, ja.
Also jetzt aus rein sportlicher Sicht, wenn du siehst, was für Typen ihr auch in der Mannschaft habt. A, ich finde, in der Art und Weise, wie ihr Fußball spielt, passen auch eure physischen Daten perfekt dazu. Ihr seid das laufstärkste Team, ihr seid bei den hochintensiven Läufen im vorderen Drittel, ihr seid bei den Sprints nicht ganz so weit vorne dabei. Ich glaube, ihr seid keine Truppe jetzt, auch durch die Verletzungen, die extrem sprintstarke Spieler haben. Aber ihr habt Spieler wie Andrich, der hat damals noch Hertha 2 gespielt, als ich mit Leipzig gegen die gespielt habe. Ihr habt Prömel, ihr habt Trimmel, das sind mit allem Respekt, das sind auch so Spieler, die eine ganze Zeit lang in der zweiten Liga verwurzelt waren. Ja, Andrich noch mit Wiesbaden, Magdeburg hat er, glaube ich, auch in der zweiten Liga gespielt.
Dann Heidenheim.
Heidenheim. Ja, und dann Griesbeck, ja, der hat damals noch in Ulm gespielt. Also auch so Jungs, die erst mit 28, 29 dann erst dazukommen, die jeden Tag wissen, das ist das absolute Maximum. Und das wissen viele andere auch, aber die holen es nicht raus. Ja, sondern die sagen dann, Bundesliga, zurücklehnen, ja, geiles Auto, geile Freundin, geiles Haus und fertig. Bei denen hast du total das Gefühl, die sind total fokussiert auf das, was sie machen. Und, das habe ich vorher auch gesagt, aus meiner derzeitigen Heimat Dänemark, schaust du immer ein bisschen drüber über die Dinge, vor allem über die medialen Dinge. Wenn du von Union was mitkriegst, dann abseits vom Platz vielleicht, wie sie doch die Fans wieder ins Stadion reinkriegen wollen. Aber alles andere fokussiert sich sehr stark auf Fußballberichterstattung. Und das ist im Profisport schon mal ein Vorteil.
Nicht so schlecht, wolltest du sagen, an der Stelle.
Muss man sagen. Ja, wir haben ja diese Wagenburg-Mentalität, die eben genannt wurde. Lese ich jede zweite Woche im Kicker. Also von daher muss da ja was dran sein.
Okay, zweitälteste Mannschaft habt ihr, ne?
Ist das so?
Ja.
Okay.
Ist die Erfahrung dann auch ein Pluspunkt?
Also Erfahrung ist zwingend notwendig. Wir haben letztes Jahr mit Gentner und Subotic gesagt, also wenn wir das uns gelingen kann, dazu zu holen. Wir hatten eine Mannschaft, wir haben eben schon im Vorfeld drüber gesprochen, da hatte ja kaum einer Erstliga-Erfahrung. Und irgendwo musst du schon wissen, dass die zweite Liga halt eben auch am Ende ein anderer Wettbewerb ist. Das ist so. Und diese braucht man dann halt auch. Und wie es jetzt zusammengestellt ist, ich finde schon, dass wir halt auch einen ganz guten Mix in dem Kader haben und in der Mannschaft auch haben. Und da sind Spieler auch bei, Andrich, Friedrich, die auch jung waren oder sind immer noch und auch, was du eben gesprochen hast, von Entwicklungspotenzial, die natürlich eben, Thomas?
Gärlichkeiten wecken, wollte ich nur sagen.
Ne? Die auch definitiv eben ein Leistungslevel erreicht haben, wo wahrscheinlich noch nicht deren Grenze gekommen ist.
Manche, aber andere, wie gesagt, und Marvin Friedrich, Ausstiegsklausel. Wie groß wird er um?
Gelesen. Das stimmt, habe ich auch gelesen.
Bei aber du hast den Vertrag von ihm nochmal da durchgeguckt, da hast du das gelesen, oder?
Nee, in den Medien. Aber davon abgesehen, auch Robert Andrich, muss man klar sagen. Also er schießt Tore, er bereitet Tore vor jetzt inzwischen. Und es ist natürlich schon auch auf der Position, wie er es spielt, jemand, der sich in den letzten anderthalb Jahren eben auch mega entwickelt hat. Das wissen wir und darüber freuen wir uns auch. Ne?
Und jetzt umschiffen wir die Personalie Max Kruse, wo ich gesagt habe, das sehr geht gut, Marcel, aber sowas von Ski, von beiden Seiten. Am Anfang werdet ihr ein bisschen Spaß haben und danach fliegt euch das aber so richtig. Wie man sowas hinkriegt, wie er selber offenbar den Spaß daran richtig hat, wenn du dem zuguckst und gestern war es nicht, weil das Spiel anders ist, naja, dann abhaken, weg. Aber wie das funktioniert, wie ihr mit ihm umgeht, wie er mit euch umgeht, wie der auf dem Platz wirkt, wie der führt, ohne aber zu sagen, du, pass auf, Kinder, ich mach hier mal, weil wenn ihr wüsstet, was ich alles schon kann und mit euch hier ein gutes... Wahnsinn, ja klar.
Yeah.
Und das guckst du dir an und denkst, Wie habt ihr das schon wieder hin?
Ja, frag ihn doch mal.
Ja.
Ich kann das ja gar nicht beantworten dahingehend, weil ich gar nicht weiß, wie es sonst mit ihm angeblich schwierig ist. Weil ich muss sagen, Max ist ein Typ, den du nehmen musst und auch mitnimmst. Und trotzdem ist Max total professionell. Das, was man manchmal so ein bisschen irgendwo anders wiedergespiegelt bekommt, ich kann das überhaupt nicht wiedergeben. Ja. Er ist immer pünktlich, er ist immer jemand, der auch wirklich mit den anderen Jungs kommuniziert, der sich nie über die Dinge stellt. Ja, der, also ich kann das nicht wirklich, muss man auch an der Stelle sagen, nicht nachempfinden. Und eines respektiert auch jeder. Er kann Dinge, die andere eben sich noch über 10 Jahre Training nicht erarbeiten werden können. Das ist einfach so.
Kannst du ihn halten?
Deswegen wollte ich es unterstellen, was schwierig oder nicht schwierig, sondern Leistungsvermögen. Ja. Wenn du jetzt was kritisch sagen willst, dann sagst du, Max, in deinem Alter Union bei aller Wertschätzung und allem Charme, du hättest ein paar Länderspiele mehr haben können und ein paar Dinge mehr anderswo noch regeln können. Das hat er begriffen, aber offensichtlich, und findet dann am Ende sein Glück. So, und ihr mit ihm. Das ist schon eine der, wie ich finde, eine der positivsten Geschichten in dieser Saison, wenn ich mir so die Liga angucke.
Ja, er hilft uns brutal, muss man klar sagen, mit seiner Art und auch mit seinem Spielvermögen. Und kannst du ihn halten? Er hat Vertrag für die erste Liga in der kommenden Saison. Und ich glaube, Max ist genauso heiß wie unsere Fans darauf, endlich mal diese alte Försterei voll zu erleben. Und er wird, glaube ich, da auch, genau wie die anderen Jungs, aber er natürlich auch im Speziellen, richtig gefeiert werden von den Menschen, wenn die wieder in der alten Försterei sein dürfen.
Was mich noch interessieren würde, die Geschichte Karius. Was für eine ist denn das? Weil das ist eigentlich vom Anspruch her, hast du gedacht, okay, Liverpool, weiß jeder, was passiert ist, Türkei hat nicht geklappt, jetzt geht er an die alte Försterei, um dort die Eins zu werden. Das wird er dann nicht. Lute kommt aus Augsburg als Nummer 2 oder Nummer 1?
Als Torwart. Am Ende entscheidet das ja der Trainer. Es ist ja am Ende eine Situation, wir haben einen Torhüter abgegeben, wir haben Lute geholt dann nochmal einen Torwart abgegeben und dann ist Karius in eine Saison reingekommen, als die Saison lief. Und so war der Punkt. Und es waren gerade halt auch eine Verknüpfung von bestimmten Dingen, die dann halt auch dazu geführt haben, dass die Trainer diese Entscheidung getroffen haben, wie sie getroffen haben. Und Loris hat in den Spielen, in denen er gespielt hat, sicherlich auch entsprechend gezeigt, dass er ein richtig guter Torwart ist. Und dennoch muss ich auch sagen, verantwortlich für die Aufstellung, ich meine, das ist der Trainer und das Trainerteam. Und wir gehen nie rein. Und das werden wir auch nie tun. Und das werden wir auch bei Loris nicht getan und auch nicht bei Andreas Lute. Und versprechen einem irgendwas im Vorfeld, weil sonst hast du nur Theater im Kader.
Ja.
Ja, es gibt es, dass du sagst, du bist meine Nummer 1, du bist meine Nummer 2. Das war meine Frage, ob bei ihm diese Hierarchie festgestellt war oder ob man gesagt
hat. Also ich tue das nicht und wenn es die Trainer nicht getan haben, und davon gehe ich aus, weil die sich normalerweise in den Dingen auch eben sehr bedeckt halten, was sie sagen einfach, es ist Training, es ist auch das Momentum manchmal auch, was du brauchst, gerade auch in dieser Position Torhüter. Mhm. Also eine Festlegung machen wir grundsätzlich nicht und gerade unser Trainer wird das nicht tun. Weil er einfach sagt, ich trainiere hier 25, 26 Spieler und wie soll ich denn daran gehen, wenn ich einem versprechen würde, dass du bei mir gesetzt bist? Ja, und ich unterstütze das absolut.
Je nachdem, was das für Typen sind, finde ich, kann das gerade bei Torhütern tatsächlich auch dazu führen, dass am Ende beide besser werden. Also wenn man sich das in Mainz beispielsweise die letzten Jahre mit Robin Zentner und Florian Müller angeschaut hat, Müller, der jetzt in Freiburg ja auch also easy den Posten irgendwie ausfüllt. Loris Karius ist ja auch lange in Mainz gewesen. Das kann, finde ich, gerade auf der Position, wenn man die Spannung so hoch hält, wirklich für eine Verbesserung beider Spieler sorgen.
Aber wenn du die Psyche eines Keepers kennst, dann ist es im 1 von 10 Fällen so.
Ist Typsache sicherlich, ja. Aber
weil auch bei Mainz war es dann so, dass Zehner mal eine Phase gehabt hat, wo er nicht mehr gut gehalten hat. Also das ist... Die Jungs ticken anders.
Das sind ja auch fast Einzelkämpfer, kann man immer sagen, finde ich. Ne? Im Vergleich zum
Beispiel. So gleich wegmoderiert wurde, dass mögliche Unzufriedenheit auch nicht auftaucht in der Öffentlichkeit, sondern dass er sich dann auch mit der Rolle erstmal zufrieden gibt, natürlich versucht im Training zu überzeugen.
Also nochmal, Loris, von der Einstellung her, auch dass wir das Ganze jetzt bewerkstelligt, dass er nicht zufrieden ist und nicht glücklich ist, ist doch vollkommen klar, dass er auch spielen möchte, ganz eindeutig. Und er hat auch das Niveau, da brauchen wir uns auch nicht drüber zu unterhalten, absolut zu spielen. Deswegen nochmal, er macht das toll, er macht das super und er geht vor allem auch mit der Kommunikation intern um, dass er spielen möchte, dass er dafür alles gut tut, aber er akzeptiert Entscheidungen des Trainerteams und so muss es eigentlich sein.
So, gleich reden wir weiter. Max Kruse hat keine Lust auf CL. Hast du wahrscheinlich auch schon gehört und öfter darüber diskutiert. Im Moment seid ihr ja Siebter, also das würde dann reichen für die Conference League. Und dein Präsident hat sich auch geäußert zur Nationalmannschaft. Oh, ganz einfach gesagt so, Bierhoff und Löw vor der M noch weg. So. Sie können nochmal 2 E-Bikes gewinnen, 1.000 Euro. Und das sind gleich dann unsere Themen. Wieder zurück beim Check24 Doppelpass. Nochmal ein Thema Union Berlin, beziehungsweise bei Laura Max Kruse.
Ja, genau. CL, endlich wird es aufgelöst. Genau. Champions League, denkt natürlich jeder dran. Hat auch, glaube ich, jeder Spieler Bock drauf. Bei der Conference League, die neu eingeführt wird, sieht das vielleicht ein bisschen anders aus. Insbesondere bei Max Kruse. Der hat sich vielleicht auch ein bisschen unglücklich dazu geäußert, muss man sagen. Europa League hätte ich Bock drauf. Europa Conference League hätte ich irgendwie keinen Bock drauf. Ich weiß noch nicht einmal, was das ist. Und da ist er auch nicht alleine im Kader von Union Berlin, muss man sagen. Grischa Prömmel hat Anfang März nämlich auch gesagt, keine Ahnung, was das für ein Wettbewerb ist. Also irgendwie müssen sie sich aber trotzdem drauf einstellen, denn momentan eben, also ist es Platz 7, wenn, das sei noch dazu gesagt, eben Dortmund oder Leipzig dann am Ende auch den Pott holt im DFB-Pokal. Ansonsten ist es eben Platz 6. Alles ein bisschen kompliziert, der Modus. Ich glaube, den hat keiner noch so richtig verstanden. Aber Union Berlin, wenn wir auf die Tabelle schauen, die sollten sich zumindest schon mal ein bisschen damit befassen, würde ich sagen. Zumindest, dass jeder weiß, was es ist.
Ich muss zur Ehrenrettung von Max Kruse sagen, ich habe das auch nicht gewusst am Anfang. Du schon, ne? Oder?
Ja, ich habe es dann irgendwann mal gehört, dass es den Wettbewerb gibt und dass der kommt. Ich wusste es zunächst auch erstmal nicht. Also da wusste ich es dann schon, klar. Aber dass die eine neue Organisation stattfindet, unter anderem mit dieser Conference League, das hatte ich dann schon auch gehört. Aber wir beschäftigen uns tatsächlich damit und die Tabelle, die nächsten Spiele sind dann tatsächlich auch so, dass wir noch, oder die restlichen Spiele sind dann so Leipzig, Wolfsburg, Dortmund, Leverkusen.
Komm, du also, wolltest doch sagen,
wir haben ein sehr überschaubares Restprogramm dahingehend, weil wir müssen nur nach oben gucken, gegen wen wir noch spielen. Deswegen, ja, aber gut, wir gucken Stuttgart, das kommt nächste Woche und dann gucken wir mal.
Ich glaube, du wolltest sagen, die Tabelle lügt nicht, ne? An der Stelle.
Das habe ich extra nicht gesagt,
ja, die Zahlen. Ne? Das sage ich schon. Okay. Hast du denn Bock auf die Conference League? Oder hättest du?
Ja, das würde ja heißen, dass wir nach dem 34. Spieltage auf Platz 7 abschließen würden. Also das, ganz ehrlich, da zahle ich dann gerne auch noch ein paar Euro mehr, weil das ist eigentlich unvorstellbar normalerweise, dass wir nach 28 da stehen. Und wenn man schaut, du hast 3 Punkte auf Leverkusen, 6 auf Dortmund, Gladbach und sowas ist hinter dir.
Ach so, du guckst nach Europa League, also, du guckst gar nicht nach Conference League, weil Leverkusen nur 3 Punkte weg ist?
Die stehen um uns herum. Gladbach ist hinter uns. Sie können uns noch überholen und andere Vereine auch. Also von daher, ich gucke überall hin. Aber ich gucke immer zwischen nicht mehr dahin, wo wir sonst immer hingeguckt hätten. Nämlich, ich glaube, die letzten drei Plätze sind definitiv.
Also das Geld holen wir dann ab, wenn du schaffst. Ist jetzt, das schon mal klar. Sagen, ja, ja. Aber was hältst du denn von diesem Wettbewerb?
Ich halte grundsätzlich immer was davon, dass man sagt, man muss alles letzten Endes sich anschauen, wie es ist. Für einige Nationen ist das eben halt sehr wichtig, dass das gespielt wird. Und wir sind in Europa. Ob es jetzt für uns ein Wettbewerb ist, den wir zusätzlich noch auch haben wollen, ist sicherlich diskutabel. Aber am Ende des Tages ist es halt ein Wettbewerb und es geht halt darum, ihn zu spielen. Und wenn wir ihn erreichen, spielen wir ihn und würden uns wahrscheinlich auch, ich sag's nochmal, absolut darüber freuen, so etwas erreicht zu haben.
Mara, du hältst nichts davon, ne?
Habe ich nicht gesagt. Ich habe eher momentan so ein bisschen die Problematik mit all diesen zusätzlichen Spielen oder überhaupt mit den Spielen mit den großen Reisebewegungen, dass wir halt immer noch in der Pandemie leben. Und ehrlich gesagt, mir geht es im Fußball mittlerweile insgesamt ein bisschen verloren. Ich habe ein totales Verständnis dafür, also zumal wir ja jetzt auch sehen, dass das alles viel länger dauert, als man es vielleicht ursprünglich dachte, dass man sagt, man spielt, weil man wirtschaftlich natürlich sonst längst mittlerweile blank wäre. Aber also wenn man sich anschaut, ja, wie da die Entwicklung teilweise ist, auch dieses Ganze, wie die Leute sich, weiß nicht, also Fußballer fallen, glaube ich, am Wochenende mehr Leuten irgendwie in die Arme, als Normalbürger das im letzten Jahr getan hat. Und von daher gesehen, finde ich völlig unabhängig davon, wie man einen Wettbewerb nennt oder wer da jetzt daran teilnimmt, dass in der jetzigen Situation sicherlich nicht der Zeitpunkt ist, um da immer noch eine Schippe irgendwie draufzulegen und noch mehr Spiele zu produzieren.
Es wird hoffentlich aber auch wieder anders, ne? Und dann gibt es diesen Wettbewerb wahrscheinlich noch, oder?
Ja, aber die Frage ist ja trotzdem, wann ich einen Anfangspunkt setze. Also ich weiß nicht, das ist jetzt völlig unabhängig von Union Berlin oder von welcher Bundesligist dann diesen Wettbewerb teilnimmt. Aber ich weiß nicht, wie es der Runde da geht. Ich finde, dass es eine ganz schwierige Geschichte ist, dass man im Fußball immer mehr das Gefühl bekommt, diese Demut, von der da am Anfang gesprochen wurde. Ich habe das Gefühl, ich sehe die schon an vielen Punkten bei den Verantwortlichen. Man sieht, wie mit den Hygienekonzepten und so weiter umgegangen wird. Aber viele Punkte sind aus der Diskussion auch einfach komplett rausgefallen. Also warum gibt es beispielsweise diese vielen Reisebewegungen? Warum hat man zum Beispiel in der zweiten Liga die Quarantänen über einen längeren Zeitpunkt, wenn mehrere Spieler infiziert sind, bei der ersten Liga irgendwie nicht? Also mir persönlich geht im Fußball dieses Thema aktuell viel zu sehr unter, weil es die ganze Gesellschaft bewegt. Und man kann immer sagen, und auch das kann ich nachvollziehen, am Wochenende können die Leute aber Spiele gucken und das ist wichtig und das lenkt ab und da ist sicherlich auch was dran, aber da sind auch ganz viele Themen mit drin, über die mir einfach nicht genug gesprochen wird.
Sorry. Hat die Demut nachgelassen aus deiner Sicht, aus eurer Sicht?
Na, ich muss erstmal dazu sagen, also da bin ich ein bisschen anderer Meinung, absolut sogar, aus zwei Gründen. Das eine ist, das, was eben gesagt wurde, da liegen sich am Wochenende dann Leute in den Armen und freuen sich. Ich glaube, das muss auch möglich sein, dass das erlaubt ist, dass sie sich freuen dürfen, weil sie nämlich alle in einem entsprechenden Kontext getestet sind, alle negativ sind und dementsprechend das auch können. Und,
darf ich dazu eine Zwischenfrage stellen? Die sind getestet und das ist auch ja sowieso die Grundvoraussetzung, finde ich. Trotzdem ist es ja so, dass der Fußball eine wahnsinnige Strahlkraft hat und der Fußball hat auch eine Vorbildfunktion. Und wenn ich auf der einen Seite erwarte von der Gesellschaft, von Kindern, von Jugendlichen, dass viele Dinge aktuell aufgrund der Pandemiesituation nicht gehen und ich dann sage, was ich wie gesagt total nachvollziehen kann, der Fußball spielt, das ist ein Wirtschaftsbetrieb, da hängen Arbeitsplätze dran, aber zur Ausführung dieser Arbeit gehören diese Bilder eben nicht dazu und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, wieso man sie produzieren muss.
Also das nochmal aus der Warte herausgesprochen, dass man eben das, was ich sagte, das Hygienekonzept hat und weiß, wir bewegen uns in einem Betrieb, wo dieses Konzept auch wirkt, finde ich es halt elementar wichtig, dass solche Dinge auch möglich sind. Aber da kann anderer Meinung sein, das ist völlig legitim, aber ich glaube, dass man in jedem Betrieb nachweisen muss, welches Hygienekonzept hast du. Der Fußball ist nichts anderes, als auch irgendwo das darzustellen. Und ich sage mal, wenn man das Hygienekonzept, was die DFL perfekt gemacht hat, sieht, dass es in alle Länder transportiert worden ist, dass es auf andere Sportarten übertragbar ist, dann würde ich eher die Gegenfrage stellen, warum ist es uns eigentlich nicht möglich, das auf mehr Sparten auszuweiten? Dann wäre vieles nicht mehr möglich. Und wenn man sieht, wie sind denn die Infektionen aufgrund von Spielen, wie aufgrund dieser Szenen? Nahezu null. Oder sie sind null. Das heißt, aus diesen getesteten Spielern heraus passiert gar nichts. Und das, was gerade gesagt wurde mit den Hygienekonzepten, dass sie wirken, warum bestimmte Vereine in ganze Quarantäne müssen, das liegt an ganz einfachen Dingen. Wenn man dann im Bus sitzt und hat keine Maske auf und das ist entsprechend halt vorgeschrieben, dann sagt das Gesundheitsamt zu Recht, da müssen alle, genau wie der ganz normale Bürger, auch in Quarantäne. Wenn man aber sich an die Hygienekonzepte hält, mit Maske dort sitzt, dann ist das gar nichts anderes, als wenn man in Berlin morgens mit seiner Straßenbahn, mit dem Bus zur Arbeit fährt. Dann musst du mit diesen Masken sitzend auch nicht in Quarantäne, wenn du entsprechend einen anderen Fall hast. Und ich glaube, da wird zu viel rein interpretiert, was gar nicht Fakt ist, wo ich also absolut recht gebe.
Nochmal Zwischenfrage, also haben die Vereine in der zweiten Liga, die komplett in Quarantäne mussten, dann irgendwelche Auflagen nicht eingehalten?
Das ist ja das, was zumindest so stand in den anderen Fällen. Das kann ich nicht beantworten, aber da stand es so, dass das Gesundheitsamt festgestellt hat, dass das Hygienekonzept nicht befolgt worden ist. Ja. Und deswegen ist es ein großer Unterschied.
Aber ich verstehe es so wieder, weil ich natürlich auch gerade eben nicht drin bin. Wie greift das Hygienekonzept, wenn du Familienvater von zwei Kindern bist, eine Ehefrau hast, die Ehefrau sich am Mittag mit einer Freundin trifft, wieder zurückkommt und Kontakt hatte mit irgendjemand?
Also die wird Kinder ja nicht, in der Kita sind
ja,
beispielsweise.
Ja, oder Kinder. Die wird ja nicht getestet. Ich nehme mal an, sie hat normalerweise Kontakt. Ja, und das heißt bloß über Abstand Kontakt. Also wie kann man das dann, wie kann man das dann hundertprozentig absichern?
Das verstehe ich ehrlich gesagt jetzt nicht. Wenn die Frau positiv getestet wird, muss der Spieler rein theoretisch mit in Quarantäne. Sie
ist gar nicht getestet. Aber du sagst, normalerweise kann sich niemand anstecken. Normalerweise muss man in der Bubble davon ausgehen, dass jeder negativ ist.
Ja.
Aber aus der Bubble geht jeder jeden Tag wieder raus, wenn er nach Hause geht und zu seiner Familie geht.
Und jeder wird jeden Tag schnell getestet und zweimal die Woche PCR.
Und so ist die Frauennationalmannschaft zu dem Länderspiel gegangen. Sie sind alle getestet worden. Und ich glaube, ein oder zwei Tage später fallen zwei oder drei aus.
Und deswegen also, müssen die mit am Tisch gesessen haben, mit der einen infizierten Person, richtigerweise in Quarantäne.
Richtig. Aber du kannst ja theoretisch dich anstecken, obwohl du negativ getestet wurdest, weil es halt auch eine Zeit gibt in der Inkubationszeit, wo du dich anstecken kannst.
Aber darum haben wir ja das Hygienekonzept. Und deswegen müssen wir halt vermeiden, dass eine Mannschaft da reingeht. Das ist ja genau das Paradebeispiel. Es gelten die gleichen Regelungen, die gleichen Rechte für alle. Das heißt hier auch entsprechend, wir haben Abstände in der Kabine, wir haben Masken tragen drumherum, wir haben bei Besprechungen dasselbe. Das heißt, in dem Fall wäre es nichts anders, wenn jetzt eine Person positiv getestet würde, nachdem sie negativ war. Es gibt ja die entsprechende Thematik, bin ich ansteckend, bin ich nicht ansteckend, bin ich positiv. Wird das genau von den Gesundheitsämtern so bewertet? Und da hat der Fußball überhaupt keine Sonderrolle, überhaupt null. Wenn einer positiv ist, gehen die Leute, die drumherum sind, auch mit in Quarantäne. Und das muss ich nochmal betonen, ist schon wichtig.
Aber wir haben uns jetzt ja heute auch getestet und wir liegen uns halt auch nicht in den Armen. Also es sind, finde ich, trotzdem immer noch... Ja, aber
das ist nicht vergleichbar für mich.
Das hat leid. Vielleicht auch persönliche Gründe manchmal, das weiß man an der
Nein,
Stelle.
Man kann, Nein, man kann auch, das muss man auch noch, ein Wort noch dazu, man kann es deshalb nicht miteinander vergleichen, weil wir spielen diesen Sport. Dann müssen wir es unterlassen. Man kann nicht sagen, nimm Emotionen raus, du darfst nicht jubeln, du darfst nicht zu dem anderen hin, weil es auch albern wäre, weil sich die Spieler dann in der Kabine bewegen, da muss ich jeden auch in eine einzelne Kabine setzen.
Genau, ja. Okay.
Das ist kein Unterschied.
Wir machen einen Spot, dann geht's sofort weiter. Oliver, ihr seid ja so ein bisschen auch Vorreiter, ne? Pilotprojekte, Fans sollen wieder ins Stadion zurück. Ihr habt einen Drive-In, glaube ich sogar jetzt, ne? Ja? Was glaubst du denn, wann ist es wieder möglich?
Ich glaube, es geht am Ende alles über Impfungen, ganz klar. Aber es geht vor allem auch über Konzepte. Und jetzt geht ja immer, die Diskussion ist ja immer wieder dieselbe. Und ich sage nochmal, wir müssen ja Wege aus der Pandemie suchen. Und diese Wege aus der Pandemie sind Impfungen, sind aber eben auch Möglichkeiten, die man schaffen muss. Und wenn die Impfungen eben noch nicht reichen, wenn es eben auch irgendwo Möglichkeiten anderer Art gibt, ja, dann muss ich irgendwann soziales, kulturelles Leben wieder ermöglichen. Und das, was sie gerade zu Recht ja auch moniert, ja, wir halten Amateure, wir halten Kinder, Jugendliche draußen, die keinen Sport mehr treiben. Und wir haben so viele andere Schäden durch diese Thematik, jenseits von Corona, ja, dass es eben auch vergessen wird, dass 99,7% der Bevölkerung gesund sind. Und das ist für mich auch ein Punkt, über den muss man irgendwann auch mal sprechen. Bei allem anderen auch Respekt davor, dass andere löst ganz andere Schäden und Krankheiten auch aus. Und wir sind selbst betroffen. Wir haben einen ganz extremen Corona-Fall. Und ich bin der Letzte, der hier irgendwo sagt, das ist nicht wichtig oder Corona ist nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Ja, aber trotzdem müssen wir uns damit beschäftigen, wie gehen wir in der Zukunft mit der Thematik um. Ich hoffe, dass wir schnell geimpft werden und dass die Impfungen immer schneller werden und dass es dann möglich ist, in der neuen Saison auch wieder zurückzukommen und da eine Sicherheit zu haben in Verbindung mit diesen Schnelltests.
Aber es gibt ja auch diesen Berliner Weg, wo man versucht, mit einem Pilotprojekt auch wieder Zuschauer zuzulassen. BR Wollis haben das, glaube ich, ja gemacht.
Ja.
Auch sogar erfolgreich. Da haben sie ja 800 Leute, glaube ich, zugelassen. Hinterher gab es, glaube ich, keine Ansteckungsgefahr. Ist das dann trotzdem schwer vermittelbar, wenn der Sport versucht, einen eigenen Weg zu gehen, wenn darüber diskutiert wird, wir machen jetzt noch einen härteren Lockdown.
Ich glaube, es geht nicht nur um den, ja, natürlich, absolut ist das so und wir müssen das ja auch nicht wegdiskutieren, dass es eben auch eine schwierige Gesamtlage gibt und dass diese Pandemie eben auch alle erfasst, das ist ja gar keine Frage, aber wir haben natürlich auch eine Situation, wo es nicht nur um den Sport geht, sondern es geht eben auch um, ja, man sagt das immer, um Gastronomie, um alle Dinge, ja, ja, und wir müssen am Ende auch schauen, es geht um Jugendliche, um Kinder, aber auch um Leute, die vereinsamen im Alter, um alles Mögliche und wenn man das gesellschaftlich sieht, muss man doch versuchen, Lösungen zu finden. Wir können nicht ewig so weitermachen, wie wir es jetzt tun. Das wird nicht funktionieren. Ja, und deswegen hoffe ich, dass Impfung ein Weg aus der Krise ist. Und ansonsten musst du Konzepte fahren. Und ich sage es nochmal, die Konzepte der DFL sind für mich ein Paradebeispiel dafür, dass man Sachen organisieren kann.
Okay, aber dann was das Thema angeht, wenn ich ganz kurz noch einen Satz dazu sagen darf, bin ich auch total dabei. Ich glaube, auch da müssen wir lernen, als Gesellschaft Ambivalenzen auszuhalten. Also man muss auf der einen Seite schauen auf eine aktuell akute Situation und auf die reagieren, aber man muss parallel immer auch Konzepte entwickeln, ja, damit man eben, wenn es dann die Möglichkeit gibt, sie anzuwenden, sie tatsächlich auch schon hat und nicht dann erst damit anfängt. Also weil das die Sehnsucht auch der Fans nach dem Stadion immens ist, das ist ja überhaupt keine Frage.
So, jetzt schauen wir mal. Dein Präsident hat einen in Anführungsstrichen rausgehauen, Oliver. Dirk Zingler hat gesagt, da steht's, Löw und Bierhoff sollten noch vor der EM den Neuanfang ermöglichen. Würdest du ihm widersprechen oder zustimmen?
Also unser Präsident ist autark genug, dass er seine eigene Meinung hat und das darf er auch so äußern. Und Herr Zingler ist nicht dafür bekannt, dass er eben mit seinen Meinungen auch unbedingt hinterm Berg hält. Aber er ist jemand, der eben auch sehr durchdacht im Grunde genommen seine Äußerungen macht. Und ich habe es gerade schon gesagt, dieses Interview, das heute erschienen ist, ist am Mittwoch, glaube ich, entstanden. Und ich glaube, es geht ihm eher um den Neuanfang dahinter zu sagen, wir brauchen im deutschen Fußball insgesamt einen Neuanfang. Und wenn er das so interpretiert, ist das seine Meinung.
Ich wollte deine Meinung aber auch gerne hören.
Ja, es ist seine Meinung. Und meine Meinung wäre die gewesen, das sage ich an der Stelle auch, ich glaube, wenn man über Neuanfänge insgesamt spricht, dann muss man halt sagen, Jogi Löw hört nach der Europameisterschaft auf. Und aus den Vereinsvertretern heraus kann ich halt nur sagen, dass es nicht unbedingt so ist, dass Oliver Bierhoff da einen große Sympathiewerte bei allen hat. Das muss man auch ganz klar sagen. Und ich sag mal, ich weiß gar nicht, ob ich ihn im Bundesliga-Stadion oder so insgesamt überhaupt schon mal gesehen habe. Von daher darf man die Meinung haben und widersprechen will ich an der Stelle nicht. Aber ich sage auch ganz deutlich, das ist eine Sache des Deutschen Fußballbundes, nicht meine.
Also wenn ich dich richtig verstanden habe, sagst du nicht vor der EM, sondern nach der EM, ne? Beide, oder? Jogi hört eh auf, ist klar.
Wenn das der Sache weiterhilft, sollte es keine Denkverbote geben.
Aber würdest
du das so sibyllinisch oder was? Nein, ich setze mich nicht hin. Ich habe auch gesagt, Jogi Löw, ich kann nicht dessen Rücktritt fordern. Ich finde, so wie er das gelöst hat, wie die Trainerfrage gelöst wurde und er selber hat dann auch mal das Tempo selber bestimmen können, das fand ich prima gelöst. Oliver Bierhoff und die Oliver Bierhoff ist ja auch nicht der oberste Reuße, wenn ich das Rassismus Reuße. Die oberste Reuße ist aber nicht rassistisch, glaube ich. Ja. Oliver Bierhoff hat auch Chefs über sich und wenn die das Gesamtkonstrukt angucken und sagen, du pass auf, die Verantwortlichkeiten, die dazu geführt haben, dass die deutsche Fußballnationalmannschaft so in der Diskussion stand und ein verdienter Bundestrainer, ein Weltmeister wie Jogi Löw.
Aber trotzdem höre ich doch daraus, dass Oliver und sich die anderen Vereine auch wünschen, dass vielleicht Oliver Bierhoff mal ins Stadion kommt, dass da eine Kommunikation stattfindet,
das
oder
nicht? Das kann ich nicht beurteilen, wie oft er wo ist und wie die Kommunikation ist, aber dass Oliver Bierhoff mitverantwortlich ist für diese Nationalmannschaft und die Ergebnisse zuletzt so waren, dass ein Weltmeistertrainer wie Jogi Löw von allen akzeptiert, sagt, Leute, ich mache mal den Weg frei. Ich denke, da ist Oliver Bierhoff genauso mit in der Verlosung.
Würdest du dir mehr Austausch wünschen?
Ach, das ist eine Frage. Ich glaube, es geht einfach mehr darum, dass du auch mal wahrnimmst, ja, dass der Deutsche Fußballbund eine Nationalmannschaft hat und dass es ein Austausch ist, der eben auch auf gewisser Augenhöhe stattfindet. Und ich habe so den Eindruck, dass dieser Bereich dort auch eben nicht so gelebt wird, wie das eigentlich sein sollte. Da musst du eine Präsenz haben, du musst da sein, du musst irgendwo sichtbar sein, ja, damit du auch mal das, was man immer sagt, dieses die Mannschaft, ja, das kann ich überall hinschreiben, ich muss es leben am Ende des Tages. Und dieses diese Sachen zu leben, das ist ein großes Problem im DFB. Und ich sag mal, Oliver Bierhoff, das ist für mich halt so der Punkt, ja, der macht ein Nachwuchskonzept federführend, hat davon überhaupt keine Ahnung, macht das aber. Und das Gleiche ist dann halt eine Situation, ja, das ist gerade halt auch gesagt jetzt in dem Thema Jogi Löw, der hat eine respektable Entscheidung gefällt. Das muss man akzeptieren. Das ist seine freie Entscheidung. Und dann finde ich, gehört zu der ganzen Geschichte halt eben auch irgendwo ein kompletter Neuanfang. Aber das ist auch eine persönliche Meinung halt. Muss der DFB entscheiden und das ist ja richtig. Da gibt es halt auch Verantwortlichkeiten, ob man da so weitermachen möchte. Ich finde halt, wenn man irgendwo da Präsenz zeigen würde, es gibt jetzt eine Akademie demnächst in Frankfurt, dann muss man sich ja mal bewegen, auch so ein bisschen weg aus dem Heimatort. Das kann vielleicht dann auch nicht schaden.
Ich muss ja wirklich sagen, der Kollege Bierhoff, der bindet sich schon eine ganze Menge ans Bein. Ne? Und ob er sich nicht auch teilweise überhoben hat mit Sachen, die er dann zu verantworten hat und die er halt auch zu entscheiden hat.
Zum Beispiel?
Weiß ich gar nicht. Ich finde, die Akademie ist eigentlich ein Projekt, was einer ganz alleine stemmen muss. Und der kann nicht noch nebenbei einen neuen Bundestrainer suchen oder sonst irgendwas machen, sondern er muss sich dann darauf
konzentrieren. Naja, aber einen neuen Bundestrainer suchen, das
ja, ist nur ein Beispiel.
Das
ist jetzt nichts.
Ja, noch andere Aufgaben,
die er macht.
Das schaffen wir beide auch noch zur Not.
Den Teammanager-Posten, Nationalmannschaft muss er halt abgeben, zum Beispiel.
Es gibt ja mit dem Tobias Haupt auch einen absoluten Fachmann.
Ja, das stimmt.
Ja, der das Ganze federführend auch.
Das ist auch so. Ja.
Gut, dann reden wir gleich über die Champions League. Ne? Wir machen jetzt erstmal nochmal eine kurze Pause. Sie haben nochmal die Chance auf 2 E-Bikes und 1.000 Euro. Also gleich die Eintracht und BVB. So, zurück beim Check. 24 Doppelpass. Sind wir noch bei Union Berlin. Oliver, du bist eigentlich ein Freund davon, dass es jedes Jahr oder jede Saison Veränderungen gibt. Wie groß wird der Umbruch denn diesen Sommer? Oder wie groß muss er sein?
Nein, ich bin also nochmal, manche Veränderungen kannst du ja gar nicht verhindern. Wir haben ja eben schon gesagt, dass es auch eben Begehrlichkeiten manches Mal gibt. Und bei uns gibt es eben auch ganz klar wirtschaftliche Bedingungen, die eben auch Veränderungen fast schon notwendig machen. Und die Weiterentwicklung der Mannschaft, die Mannschaft auch.
Das heißt, du musst auch mehr leihen eigentlich im Prinzip, oder? Geht Tendenz dahin?
Nein, ach, das ist nicht leihen. Nein, wir versuchen immer sehr frühzeitig unsere Kader zusammenzustellen, weil wir die einzige Möglichkeit darin sehen, dass eben unser Trainer auch möglichst von Anfang an eine Mannschaft formen kann. Und das ist so der Prozess der Veränderung. Und ich weiß nicht, ich kann das nicht abschätzen, aber ja, es wird auch dieses Jahr wieder Veränderungen geben müssen. Wir haben Leihspieler, die laufen aus und all diese Sachen. Wir haben so ein großes Mix und es ist schon auch mit ein bisschen Arbeit verbunden, aber gut, dem stellen wir uns ja auch.
Wie viel Neuverpflichtung hast du schon eingetütet?
Wir sind durch.
Die wir nicht kennen?
Wir sind komplett durch.
Die wir nicht kennen?
Gar nichts mehr und deswegen, nein. Also, nein, wir sind in einer guten Situation. Wir sind sehr zufrieden im Club mit dem, wie es im Moment ist. Und natürlich laufen auch noch ein paar Gespräche mit unseren eigenen Spielern, mit Spielern von extern. Und du kennst, glaube ich, bisher noch keinen einzigen Spieler.
Doch? Sag mal.
Du musst mir ja bei den Namen helfen.
Ja, ich soll dich jetzt alles.
Was ist denn mit Rani Khedira?
Ich wollte dich jetzt mal locken, ja.
Mit Rani Khedira, der hat um 15.30 Uhr Anstoß auf Schalke, habe ich gehört heute, im FC Augsburg. Nein, also nochmal.
Wo stößt er nächste Saison an? Bei euch?
Naja, also mir ist eben aus der Runde hier gesagt worden, es gibt nächstes Jahr ein Bruderduell in Berlin. Und ich habe gesagt, ich glaube das nicht. Von daher muss man schauen.
Ja. Kommt drauf an, wer dann nicht mehr spielt oder so. Das kann man dann noch würfeln. Okay, also für die Champions League reicht es noch nicht ganz bei Union Berlin, vielleicht für die Conference League, aber Eintracht Frankfurt, die sind auf einem richtig guten Weg.
Die Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Ja, es ist schon Wahnsinn, was die Frankfurter da momentan auf dem Platz hinlegen. Ein Wahnsinnsspiel gewesen gegen Wolfsburg gestern, also ein richtiges Spitzenspiel in der Bundesliga. Wer hätte das vor Saisonbeginn vielleicht auch gedacht? Wir wollen uns mal das 1:1 anschauen. In der 8. Spielminute gab es das und dann sieht man eben genau auch die Stärke der Frankfurter. Kamada am Ende der Torschütze gewesen, hier lässt Rode durch und dann ist das Ding drin. Also es macht richtig Spaß, den Frankfurtern momentan zuzugucken und sie sind eben auch auf Kurs Champions League unterwegs und trotzdem weiß man ja nicht genau, was im Sommer alles passiert bei den Frankfurtern. Also Hübner, der ist definitiv weg, wenn wir uns die drei Herren mal anschauen, um die es jetzt momentan hier geht. Also Hübner definitiv weg, bei Bobic, ja, ist noch ein Fragezeichen dahinter, aber es sieht alles tatsächlich nach Abschied aus. Und dann ja auch noch Adi Hütter, der Erfolgstrainer der Frankfurter, natürlich heiß gehandelt in der Fußball-Bundesliga, unter anderem momentan bei den Gladbachern. Und auch da weiß man nicht, bleibt er dem Verein treu, ja oder nein? Also es könnte, selbst wenn es in die Champions League geht, tatsächlich auch da einen Umbruch geben bei den Frankfurtern.
Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
Oh, interessante These, hast du gehört? Adi Hütter wird dann Bayern-Trainer, hat er gerade gesagt hier. Was ist mit dem Umbruch in Frankfurt?
Bitte?
Was ist mit dem Umbruch in Frankfurt? Was sagt dein Bauchgefühl?
Mein Bauchgefühl sagt mir, deswegen, ich habe gehört, bleibt der dem Verein treu. Ich bin immer ein bisschen vorsichtig mit solchen Kategorien. Wir haben es vorhin sehr schön sachlich, finde ich, dargestellt bekommen. Es gibt die Trainerseite, die sagen müssen, du, wir müssen jetzt auch mal an uns denken, denn ich verliere zwei Spiele, dann ist das mit der Treue des Clubs andersrum auch nicht so furchtbar toll. Also Adi Hütter ist so in einer wunderbaren Position. Der hat zusammen mit Bobic, mit allen, die dort tätig waren, eine unfassbare Geschichte hingekriegt. Nachdem sie jedes Jahr Spieler abgeben mussten, sind sie irgendwie noch besser geworden mit ihren Möglichkeiten. Das ist eine wunderbare Erfolgsgeschichte, aber so ein Trainer wie Adi Hütter, ich kenne ihn ein bisschen aus der Schweiz, das ist ein sehr klar denkender Typ. Was ist, wenn nächstes Jahr, werde ich daran gemessen? Also was ist denn mit der Champions League? Hallo, nur Fünfter, das ist aber nicht so toll, Herr Hütter. Da müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen. Und so. Möglicherweise sagt er für sich selber, der nächste Schritt, und das ist fair, wenn das sauber abläuft, finde ich, sollten wir mit Treue und so ein bisschen vorsichtig sein, weil man falsche Begehrlichkeiten möglicherweise bei den Fans weckt. Haben wir gerade bei Rose gesehen. Ich finde es legitim, solange das sauber läuft und nicht den Club unter Druck setzen oder andersrum den Trainer rausekeln und solche Dinge. Wenn das sauber läuft und man klare Absprachen hat, die noch bestenfalls schriftlich irgendwo fixiert sind mit einer Ausstiegsklausel. Für Hütter wird das ein bisschen schwierig jetzt, jede Woche, weil natürlich alle ahnen, dass Gladbach einen Trainer sucht und dass er da auf dem Zettel ist. Es wäre ja Wahnsinn, wenn nicht. Von daher, ja, ich weiß doch nicht mal, ob er selber sich schon entschieden hat.
Bei ihm ist ja nochmal eine besondere Situation, weil er, glaube ich, vor zwei Wochen bei Sky gesagt hat, ich bleibe. Ja, deswegen ist schon nochmal. Aber halt auch dort, es gibt natürlich Konstellationen, die sich verändern. Bei Frankfurt ist es natürlich extrem. Da irgendwie, du ersetzt dann einen Trainer mal, du ersetzt einen Sportdirektor. Dass jetzt die Konstellation ist, sie haben mit Ben Manga auch einen super Chefscout, oder ich glaube sogar jetzt hat eine andere Position, kriegt Sportdirektor oder was auch immer.
Anderen Titel, ja.
Aber dass jetzt allein die drei prägende Köpfe, die man hier im Hintergrund sieht, da wäre es natürlich schon der komplette sportliche Block, der wegbricht. Und das ist
nicht. Das ist schon ein Verlust, auf jeden Fall. Hast du deinen neuen Manager-Kollegen schon begrüßt in Berlin? Habt ihr schon zusammen gegessen, Freddy und du?
Auch mit Freddy habe ich schon oft mich ausgetauscht, wenn irgendeine Möglichkeit bestand. Und trotzdem möchte ich nochmal betonen, dass das gerade auch schon gesagt wurde, das ist also wirklich eine großartige Arbeit, die da Bruno Hübner, Freddy Bobic und auch vor allem Adi Hütter macht. Deswegen habe ich gerade gesagt, man spekuliert, wer wäre denn überhaupt ein Bayern-Trainer, wenn mal irgendwann Hansi Flick, der ja auch ein super Trainer ist und vielleicht dann irgendwo was anderes machen würde, käme. Also Adi Hütter macht eine überragende Arbeit für die Eintracht und es sind so Leute halt, die du auf dem Markt hast, und ich bin da bei Marcel Reif, ich sage das auch immer wieder bei unseren Spielern. Also bei Trainern ist doch dasselbe. Am Ende ist es doch so, dass sich manchmal auch Situationen ergeben, wo du dann drüber sprechen musst. Und Frankfurt macht das gerade, glaube ich, auch, wenn es da Gespräche gibt mit Freddy Bobic, alles so, wie man auch es machen kann, nämlich intern und sehr sauber anscheinend.
Es war so eine kleine Sollbruchstelle, wo ich dachte, komm, hört auf, als es so nach außen ging. Und am Anfang. Das haben sie wunderbar hingekriegt, den Hahn wieder zugedreht und tschüss. Es gibt Dinge zu bereden, aber nicht mit euch.
Meine mögliche Antwort liegt vielleicht in der Vergangenheit von Adi Hütter. Ich habe nochmal nachgeschaut, Young Boys Bern, ist er 3 Jahre geblieben. Das sind 3 Jahre
Frankfurt. War in der Champions League übrigens dann. Ne?
Und vorher in Salzburg hat er ja auch das Double geholt und ist danach gegangen. Also es könnte schon sein, also, wenn die Perspektive fehlt.
Er geht zu Bayern, Urs Fischer geht dann zu Frankfurt. Dann sucht man noch Alex, du gehst zu Gladbach. Wird
der Maxi Eberl aber was gegen haben.
Lass uns mal ins Spiel reinschauen, das 2-1. Alex, vielleicht kannst du das mal für uns analysieren. 27. Minute, da kommt es.
Du, schreib das mal alles auf.
Siehst du es? Ja, ne? Ja. Was machen sie so gut, Alex?
Also zum einen haben sie ein super Einkontaktspiel in der Spitze, sowohl mit Silva als auch mit Jovic, ja. mit Kostic sowieso. Das ist jetzt so ein Steilklatsch, wo Dynamik dir immer Probleme macht. Und Wolfsburg hatte ja, ich glaube, in 10 Spielen 3 Tore oder sowas. Die sind richtig,
die waren richtig stabil drin. Eigentlich.
Das sind auch richtige Kanten. Aber so dieses schnelle Spiel, dann hast du die 1,90, 1,96 Jungs. Aber da ist dann natürlich auch in Silva ein bisschen flinker. Also diese Kombination mit zwischen, die sind nicht nur schnell, sondern die sind auch massiv. Also die lassen sich auch nicht so schnell wegchecken. Und das siehst du in der Szene gut. Erster Kontakt passt gleich und dann auch der Abschluss wie Goretzka gegen Leipzig auch. Mhm. Das siehst du in der Bundesliga auch ganz andere Abschlüsse.
Hier kommt das 3-2.
Und sie bringen 20 Leute in den Strafraum.
Das ist es ähnlich, ne? Kann man das sagen?
Entschuldigung. Ja. Guck mal, wie viele Rote da rumtouren. Ja,
sehr körperlich, das wie du sagst. Das
vorher auch schon gesagt. Sie kriegen aus dem Umschalten, aus dem Positionsangriff ist nicht das große Problem. Da hast du relativ schnell viele Leute in der Box. Aber aus dem Umschalten viele Spieler in die Box zu kriegen, das ist auch ganz viel Mentalität. Ja. Weil auch jeder sagt, ich will dabei sein und nicht nur. Und dann haben sie auch immer, das sieht man jetzt nicht in dem Ausschnitt, eine super Restverteidigung. Das heißt, sie kontrollieren selbst die Umschaltsituation vom Gegner wieder gut. Die Pässe passen, ja, das ist ein perfekter Pass in die Tiefe, Abschlussqualität und natürlich eine Unmenge an Selbstvertrauen. Ja.
Freddy hat mal gesagt, als er hier war, dann auch in der Werbepause, also und hinten habe ich, da war damals noch Abraham da, ne? Abraham und Hinteregger, da gehst du einmal vorbei. Beim zweiten Mal tut es aber weh.
Ja, aber sie haben schon also Spieler, also auch jetzt Ilze hinten drin, ja, der geht noch von Leipzig weg, Hinteregger fällt gerade eben. Und der bügelt, ich weiß gar nicht, gegen wen sie vor kurzem gespielt haben, Haaland, ja, bügelt Haaland auch richtig gut zu.
Genau.
Das sind schon auch brutale Mentalitätsspieler, ähnlich wie ich es vorher gesagt habe. Das sind auch ein paar Jungs, die woanders vielleicht auch mal gescheitert sind. Als Philipp da hinkommen ist er zweimal abgestiegen mit dem VfB und danach mit dem HSV. Und die auch die Atmosphäre des Clubs schafft es einfach zusammen mit den Fans. Da muss ich auch sagen, Kap der Verlierer irgendwann mal, ich glaube Beckenbauer, Europapokal, die machen eine Highlight-Veranstaltung nach dem anderen. Ja, warum sollte nicht, wenn es dem so wäre, Union nächstes Jahr in diese Conference League und dann da auch mit den Fans eine Highlight-Veranstaltung draus machen. Mhm. Ja. Der internationale Blick, wie du es vorher gesagt hast, auf diese Veranstaltung ist übrigens auch eine andere wie aus Deutschland. Also es gibt außerhalb von Deutschland noch ein paar Länder innerhalb von Europa. Mhm. Zur geografischen Info.
Ja, ja, ich denke drüber nach. Ich gucke gleich nach in der Karte und Globus und so weiter und so fort. Schafft Frankfurt das?
Ach so. Dann ganz kurz, auch sportlich für Hütter. Ich meine, der muss ja auch gucken, was er da für einen Kader hat. Also wenn der Jovic, wenn der noch ein so ein Spiel abliefert, dann werden sie selbst bei Real Madrid sagen, du komm, wir brauchen noch ein bisschen Backup für Benzema.
Also, aber den erstmal zurückzuholen war ja schon eine großartige
Sache. Ja, aber ausgeliehen.
Ja, das heißt, klar, ausgeliehen. Klar.
Mit dem, da musst du damit rechnen, dass sie in Madrid sagen, komm, schön nach Hause wieder.
Gut, Silva wird auch nicht so einfach
wahrscheinlich.
So,
wolltest du sagen. Kostic, nicht an Kostic ranzugehen. Also so ein Außen zeigst du mir mal irgendwo nochmal rumturnen. Silva, der macht, hat Bewegung, hat eine Präsenz. So, also wenn der Hütter muss ich das natürlich auch fragen dann. Und das ist doch legitim, dass ein Trainer sagt, du pass auf, nochmal die Bullenherde, das ist ja eine hübsche Geschichte, die ist gegangen, dafür kam was anderes. Aber das steht ja auch nicht im Buch, dass die Frankfurter dann mit 200 Millionen in der Gegend rumlaufen können und sagen, na dann kaufen wir uns wieder was zusammen. Also das ist faszinierend, aber der Fluch der guten Tat ist, dass die das öffentlich machen.
Ja,
und man sieht sie.
Die schaffen es, ne?
Also es wird auf jeden Fall kein Selbstläufer, aber ich muss sagen, spätestens jetzt nach den beiden Siegen gegen Dortmund und Wolfsburg traue ich es ihnen absolut zu, weil sie eben zusätzlich zu dem, was sie sowieso sportlich schon die ganze Zeit zeigen, auch gezeigt haben, dass sie in solchen Spielen die Nerven bewahren und dass sie eben auch vor keinem Gegner Angst haben. Ich finde tatsächlich, Kostic ist so ein bisschen sowas wie eine Symbolfigur für das, was da in Frankfurt in den letzten Jahren passiert ist. Also weil wenn man den am Anfang gesehen hat und gerade auch mit der Historie, das ist irgendwie ein Spieler, der es irgendwie so krass verkörpert. Ich denke, dass die Chancen sehr gut sind, dass sie es tatsächlich am Ende packen.
Und Laura, du darfst nächste Woche arbeiten. Juhu. Dienstag und Mittwoch Champions League.
Champions League ist da angesagt und da stellen sich eigentlich auch zwei große... ich höre gerade, ich darf noch nicht. Bitte.
Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players for Players.
Ja, ich freue mich so auf Dienstag und Mittwoch, habe ich direkt vorgeprescht. Also Dienstag und Mittwoch, da geht es um alles. Für den FC Bayern München natürlich nach dieser Niederlage gegen PSG und auch für Borussia Dortmund. Also Dienstag und Mittwoch melden wir uns wieder ab 20.15 Uhr aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund mit spannenden Gästen. Mittwochabend übrigens auch Kevin Großkreuz von der Partie. Also mal gucken, was er momentan zu seinem BVB
Sagt also, dass alles wie gewohnt natürlich bei uns und dann spielt vielleicht auch wieder ein junger Mann sich in den Fokus, hat er zumindest in dieser Woche schon ordentlich geschafft. Die Rede ist natürlich von Ansgar Knauf. Ich glaube, vor einer Woche kannten den vielleicht ein paar Leute, aber noch nicht alle, den jungen Herrn. Aber jetzt hat er eben in der Champions League direkt in der Startelf gestanden, Bundesligaspiel absolviert und dann auch noch dieses Tor hier gestern erzielt. Also der Mann, der ist 19 Jahre alt, hat sich in den Fokus gespielt und der ist schon ganz, ganz lange BVB-Fan. Das zeigt nämlich folgendes Foto, was aufgetaucht ist. Also er guckt von unten den großen Jürgen Klopp an und er hat auch mal verraten, wo das Ganze entstanden ist. Hören wir mal rein.
Damals habe ich noch in Göttingen gespielt und wir haben uns über mehrere Runden für dieses Finalturnier qualifiziert. Dort sind wir dann Zweiter geworden und ich wurde dann bester Spieler. Hat mich gefreut. Wir waren danach auch einmal in Dortmund, habe ich einmal dort mit der damaligen U13 trainiert. Danach war es aber noch weit weg, also Dortmund, wir waren dort, waren auch im Stadion, aber es war auch von der Distanz zu weit weg für mich, so dass ich dann auch erstmal nach Hannover gegangen bin, das Jahr danach. Und ja, freut mich natürlich, dass es dann geklappt hat mit dem Weg bis jetzt hierhin und ich hoffe, dass es einfach weitergeht. Ich will so viel wie möglich spielen und mich immer so gut wie möglich weiterentwickeln.
Also mal gucken, wie es läuft für die deutschen Mannschaften. Es geht, wie gesagt, um die Halbfinaltickets und wir drücken aus deutscher Sicht natürlich die Daumen. Wir wollen unbedingt, dass beide Mannschaften es irgendwie packen und Thomas und ich dann auch noch ein bisschen was zu erzählen haben im Fan-Talk, ne?
Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. By Players for Players.
So Marcel, schaffen Sie es noch? Beide? Yeah. Beide bitte.
Beide?
Ja. Yeah.
Beide, komischerweise habe ich so ein Bauchgefühl, die Dortmunder eher als die Bayern. Ich habe das Gefühl, die Bayern, dass drei Tore werden sie brauchen. Ich denke schon, dass die Franzosen ein Tor machen und dann musst du drei machen. Das ist leider vom Ergebnis her schwierig. Bei den Dortmundern ist es Guardiola. Warum? Wenn der wieder anfängt, Schach zu spielen im Kopf gegen sich selber.
Das sagen ganz viele, komischerweise.
Und solange ich weiß, dass der weiß, dass ich weiß, dass der weiß und dann noch.
Noch mehr
weiß. Und wenn die Dortmunder, das, was ich gestern gesehen habe, zweite Halbzeit vor allem, und auch wie sie in Manchester aufgetreten sind, also, was haben die zu verlieren? Niemand hat die überhaupt auf dem Deckel gehabt.
Alex, und jetzt? Alex, du hast gerade, kennst du den Ansgar
Knauf? Nee, ich kenne es nur von den Spielen.
Achso, ich dachte, weil du eben so...
Ja, aber ich muss sagen, ich glaube, das mit Man City, ich kann mich total reinversetzen, da sind sie aus der Niederlage gegen Frankfurt rauskommen. Du sagst dir als Trainer auch, jetzt, da habe ich eine super Idee. Und ich fand, er war als Starter war er überfordert. Also er hat ein paar Ballkontrollsituationen gehabt, die er normalerweise besser kann und die er auch als Einwechselspieler richtig gut gemacht hat in den Spielen. Ich erinnere mich, ich glaube, es war seine erste oder zweite Einwechslung, wo er rechts durchgegangen ist, einen richtig alt aussehen hat lassen und dann den Pass rein, Tor, ich weiß nicht, gegen wen es war, aber gegen Man City, ich glaube, du hast gesehen in seine Augen auch, da passiert irgendwas im Kopf jetzt gerade eben. Ja, da
hat er ganz die verständlicherweise dann auch, ne, wenn man
ja, aber ich muss nur, in der Champions League steht. Ich muss nur lachen daheim, weil du hast als Trainer manchmal solche Situationen, wo du sagst, so, der schießt zwei Tore gegen Man City, ja, aus der Situation raus, wo du gegen Frankfurt verlierst und alle sagen, geiler Schachzug und so nach 30 Minuten merkst du, der geile Schachzug.
Ich wollte sagen, so als Trainer, ich habe da mal eine Idee, oder?
Ja, ich habe mal eine Idee.
Und trotzdem,
aber er macht super und dann auch das Interview jetzt, das hat es noch dazugegeben.
Finde ich auch.
Ja. Ganz zurückhalten. Es ist immer angenehm bei 19-Jährigen, sage ich grundsätzlich schon, stell sie nicht vor die Kamera, aber das hat er wirklich gut gemacht. Natürlich mit der Identifizierung. Aber du musst auch sagen, ich glaube, die jungen Spieler in der Leistungsfähigkeit an sich sind nicht das Problem in Dortmund. Ja, ich glaube, die Jungen sind noch ein bisschen zu jung, um richtig gut zu performen und die Alten bringen ihr die Leistung nicht, die man in Anführungszeichen Alten, die man von ihnen erwartet. Also die Jungen sind, glaube ich, nicht so das Problem.
Also wir sind noch nicht fertig, auch wenn jetzt schon wieder unser Kaltgetränk reinkommt. Denn der Präsident hat gesprochen, das wollen wir unbedingt gleich noch hören, der Präsident vom FC Bayern, nämlich zu dem Konflikt zwischen seinem Trainer und dem Sportvorstand. Na und wie immer, Pur Landstein, Jochen Schutzki hat Olaf Thon zu Gast, bitte. So, wie versprochen, da sind wir nochmal beim Check24 Doppelpass. So, Laura, jetzt aber auf geht's. Du hast einiges noch.
Ich hoffe, ich vergesse nichts. Also erstmal die Frage der Woche. Damit wollen wir erstmal starten. Ich muss sagen, da hat sich nicht wirklich viel getan. Wer muss gehen? Flick oder Salihamidzic? Da ist es bei den 84% für Salihamidzic am Ende geblieben. Also ein sehr eindeutiges Ergebnis. Und bevor ich gleich das Dopafon abrufe, noch eine schöne Geschichte von vergangener Woche. Da gab es ja auch eine Frage der Woche, wie eigentlich immer. Und da hatte Stefan Jung angerufen und folgendes Zitat gesagt: Geld schießt keine Tore. Daraufhin musste Thomas dann 3 Euro ins Phrasenschwein einbezahlen. Und der Zuschauer zu Hause eben Stefan Jung hat daraufhin gesagt, nee, der arme Helmer, nicht, dass er mit den 3 Euro nicht klarkommt, ich zahle mal schön 10 Euro ein ins Phrasenschwein. Da wollen wir uns natürlich herzlich für bedanken. Und Sie wissen, liebe Zuschauer, wir achten genau drauf, ob ein paar Phrasen rausgehauen werden, ja oder nein. Jetzt bin ich gespannt, hast du schon ein paar Euro parat? Wir hören mal rein ins Dopaphon.
Flick ist der erfolgreichste Trainer der Bayern-Historie, aber ich habe das Gefühl, dass die Erfolge ihm etwas zu Kopf gestiegen sind. Er möchte alle Spieler der letzten Saison behalten, aber auch noch 3, 4 neue Spieler für ein paar 100 Millionen haben.
Wenn ein Trainer 6 Titel in einer Saison holt, dann hat er alles richtig gemacht. Und dieser Trainer bestimmt ganz alleine, welche Spieler er gerne haben möchte und welche nicht. Und deshalb muss ein Salihamidžić gehen, sofort.
Einen Hansi Flick zu verlieren, bedeutet für Bayern Erfolg zu verlieren. Salihamidžić zu verlieren, der kann jederzeit gleichwertig ersetzt werden.
Gehen muss niemand. Es wird gehen Hansi Flick und das freiwillig.
Ich glaube, es war nichts dabei. Darfst heute das Geld in der Tasche behalten, hast du Glück gehabt. Aber wir haben noch Neuigkeiten von Herbert Heiner, der hat nämlich gesprochen bei den Kollegen von Sky, das möchte ich Ihnen ganz kurz auch noch sagen. Also zum Machtkampf hat er Folgendes gesagt, das sind 2 meinungsstarke Typen, man muss nicht immer einer Meinung sein, das finde ich auch ganz gut. Wichtig ist, dass beide ein gemeinsames Ziel haben und das ist der Erfolg des FC Bayern München. Dann noch zum Vertrag, ob Flick den erfüllen wird, ja oder nein, davon gehe ich fest aus. Ich komme aus einem Wirtschaftsunternehmen, wo viele Verträge abgeschlossen werden und ich bin es gewohnt, dass Verträge eingehalten werden. Dann noch zur Bundestrainerdiskussion. Beim DFB wird ein Trainerposten frei. Hansi Flick wird ins Gespräch gebracht und wir sind jetzt das Opfer.
War nicht so viel Neues dabei, Marcel, ne? Oder?
Nein. Das ist die. Wenn Sie es so weitermachen wollen, wird es das Thema die Gazetten und Diskussionen füllen bis zum Ende der Saison. Und ich sage nochmal, wenn es am Dienstagabend sportlich auch noch problematischer wird, kriegt das Ganze noch mehr Fahrt. Also glaube nicht, dass ich es so einfange.
Okay. Gut, wir sind am Ende der Sendung. Mara, vielen Dank, dass du da warst. Oliver, gerne. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Ja, und viel Spaß in der Conference League oder Europa League, je nachdem. Ne? Prost. Dann kommst du auf jeden Fall wieder und zahlst ein bisschen ein, hast du gesagt. Ne? Können wir uns darauf verständigen. Ne? Also, Ralf, Alex, Marcel, Prost. Laura, Prost. Zum Wohl. Bleiben Sie gesund wie immer. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Und nicht vergessen, Dienstag, Mittwoch, Laura, ab 20.15 Uhr, ne? Champions League. Also Bayern die Daumen drücken und Dortmund. Jetzt geht's weiter mit Pohlanstein. Bis dann.